Liebe Jugadores, bevor wir wieder in die Fußballgeschichte hineintauchen und unseren Spaß haben werden, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie ihr wisst, ist werbefrei und soll es auch bleiben. Und deshalb freuen sich Burkhard und ich über eure Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr im Internet unter www.jogo-bonito.de oder die IBAN gibt's ganz einfach auch in den Shownotes.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven? Hm? Weißt du eigentlich, was ein Knödelreiter ist?
Aber letztes Mal kommst du mit den ersten Malen, jetzt mit dem Knödelreiter.
Weißt du, was ein Knödelreiter ist?
Hat das was mit Österreich zu tun?
Ja.
Mit dem glücklichen Österreich?
Nee.
Ein Knödelreiter hat
was mit Fußball zu tun.
Ein Knödelreiter ist ein Dribbler.
Nein, das ist ein Pferdekuss.
Ein Knödelreiter?
Das ist ein Knödelreiter.
Ehrlich?
Und wärst du eher ein Nackenpatzerl oder ein Tachinierer?
Tachinierer, auf jeden Fall.
Auf jeden
Fall,
Schauspieler, Simulant.
Ja, ihr siehste.
Ja, der Nackenpatzerl ist der schlechte Spieler, der Nichtskönner.
Na, küss die Horn.
Ich habe von dieser Art der Fragen noch eine ganze Reihe mitgebracht, mein
Freund. Ich habe aber 0 Punkte bislang, ne?
Das ist richtig.
Ja. Tu Felix Austria.
Ja.
Dieser Titel ist aus deinem Hirn entsprungen. Warum?
Naja, weil das ist so ein geflügeltes lateinisches Wort tatsächlich in Österreich, um sozusagen das österreichische Lebensgefühl zu beschreiben. Du glückliches Österreich, tu Felix Austria. Und nachdem wir uns quasi ja reingestürzt haben, also nachdem ich mich reingestürzt habe, kann ich das auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen, weil ich viele Dinge gefunden habe in der österreichischen Fußballgeschichte tatsächlich, wo ich dachte, ja, es gab durchaus auch glückliche Momente im österreichischen Fußball.
Natürlich gab es die.
Ja, nicht so viele, aber es gab sie.
Ja, genau. Also es kommt so bei Österreich sofort so ein Bild beim Fußball von 78.
Mhm.
Ist ja klar, ne? Cordoba, ja. Da werden wir natürlich drüber sprechen. Du hast die 30er Jahre heute, die ganz entscheidend waren, ne?
Ja, ich habe eine österreichische Audiobibliothek gefunden im Netz tatsächlich, wo Reportagen aus den 30er Jahren zu hören sind. Und da sind großartige Sachen dabei. Und ich habe eine Sache festgestellt und das hat mich total begeistert. Die Österreicher sind musikverrückt. Das hatte man irgendwie ja schon noch gedacht, aber auch die österreichischen Fußballreporter, die österreichischen Fußballer, alle sind sie irgendwie verrückt nach Musik.
Blanke Bus sind unser Schuh, rot, weiß, rot, wie Dress. Können wir gut Fußball spielen, gewinnen wir ein jedes Match.
Aha. Interessant.
Können wir gut Fußball spielen, gewinnen wir ein jedes Match. Der Ball, der ist zur Mitte gelegt, die Stürmer greifen ein. Der linke Flügel erwischt den Ball und zentert ihn zur Mitte.
Zentert ihn zur Mitte. Er spielt ihn in die Mitte, er flankt ihn in die Mitte.
Ball und zentert ihn zur Mitte.
Ich bin nach der Hütten.
Das ist das Ensemble der Wiener Volksmusiker. Mitte der 60er Jahre haben sie dieses Lied aufgenommen. Da hatte der österreichische Fußball nicht wirklich was zu lachen. Aber das Lied ist schön, oder?
Ich fand es total rührend. Also ich meine, ich bin begeisterter Skifahrer und war schon ganz oft in Österreich. Mhm. Ich war auch da wandern. Es ist ja ein wunderbares Land. Und Wien ist auch eine tolle Stadt. Aber ich verbinde Österreich, wenn ich so eine Musik höre, eher mit Brauchtum und Bergen. Und ich bin nicht im Fußball daheim. Aber es hat mich richtig gehend gerührt, weil man merkt, du schreibst ja nur ein Lied so und singst es nur so, wenn dir Fußball sehr viel bedeutet.
Ja. Weißt du, was ich gedacht habe, als wir uns verständigt haben auf Österreich, dass ich in Österreich ein völlig neues Fußballgefühl mal erlebt habe tatsächlich. Und zwar 1987. Ich habe dir was mitgebracht quasi als Beleg dafür.
Wie 1987?
Hier, schau mal.
Eingerahmt. Ein weiteres Mal zeigst du mir hier, also das ist hier in Jogo Bonito schon speziell, was du alles erlebt hast. Burkhard, wir kennen uns ja ganz gut, aber das wusste ich nicht. Du warst beim Europacup der Landesmeister 1987, das ist die Finalkarte von dir.
Auf dem Schwarzmarkt erstanden, für 100 Mark.
Wien Praterstadion.
Ja.
Das ist doch jetzt das Ernst-Happel-Stadion, ne?
Genau.
Ist ja umbenannt.
Umbenannt
Ernst Happel heute natürlich auch, also ihm rollen wir den roten Teppich völlig zurecht aus. Mhm. Dem Mann, der finde ich, interessant war, dass er am Zoo in Hamburg mal in der Schulklasse, er war gerade Europapokalsieger, der Landesmeister geworden, ja, gab Autogramme, Schulklassen kamen da und der Lehrer schickte die alle weg nach dem Motto, nervt nicht den Happel. Und der Happel hat zum Lehrer gesagt, hören Sie auf, ich unterschreibe jedes Einzelne und jedes Kind soll ein Autogramm von mir haben. Er war auch Familienmensch, aber wir Journalisten haben ihn anders kennengelernt. So, zurück zum
87, Bayern München gegen FC Porto.
Da warst du.
Ja.
Sektor A, Rang 3
und Stiege.
Stiege 337 ehrlich, bis 344. Erinnert mich an Stehplatz Mitte, Block 29 bis 33. Mhm. Das gab's ja früher. Man hat ja Zugang zu mehreren Blöcken dann, ne? War das so? Mhm. Preis Schilling. Hast du Schilling bezahlt? 150 Schilling.
Das ja, nee, ist das ich musste in Westmark quasi auf den Schwarzmarkt kaufen gehen. Und da war ein Typ, das war so ein Hehler. Ich war mit einem Kumpel da. Wir hatten eine Fahrradtour durch Ungarn gemacht und Wien war unsere letzte Station.
Alter, wie alt warst du da?
20.
Also Abi-Grad in der Tasche? Ja,
genau, gerade Zivildienst angefangen und dann erster Urlaub, genau. Und dann sind wir in Ungarn gewesen und haben eine Fahrradtour gemacht. Und die letzte Station war Wien. Und das war halt lustigerweise, und das war auch gar nicht so geplant. Wir haben nur gedacht, ach ja, ist ja das in Wien. Und wir hatten das irgendwie gar nicht vor, weil 100 Mark sprengte eigentlich das Budget. Und dann waren wir aber da und haben gedacht, ey, jetzt sind wir da, jetzt müssen wir es machen. Und was ich dir erzählen wollte ist, was ich da zum ersten Mal erlebt habe als deutscher Fußballfan, war die Tatsache, dass es mir am Ende gar nicht wichtig war, dass die deutsche Mannschaft, die im Finale stand, das Spiel auch gewann. Die deutsche Mannschaft hieß FC Bayern München, führte lange mit 1-0 durch Vigal Kögel und hat es dann in den letzten 10 Minuten noch vergeigt und das Spiel mit 1-2 verloren. Und ich habe in dieser Nacht mit ganz vielen Portugiesen ausgiebig gefeiert und es war eines der großartigsten Erlebnisse für mich als Fußballfan oder als
Groundhopper. Begann da deine Liebe für Portugal und für Brasilien?
Nee, das würde ich nicht sagen. Weil aber
du hast ja, also gerade mit Portugal,
ja, das stimmt.
Also wenn man dir eine Freude machen will, Portwein ist immer, ich habe mir nicht viel einfallen lassen dieses Jahr beim Geburtstag, ja, aber ich habe einen guten Portwein. Ja, sorry.
Ja, der ist sehr lecker.
Ja, ist zumindest war teuer.
Ja, Late Bottled Vintage ist immer gut.
Hast du schon gesehen, ne?
Ja, natürlich.
Ja, ich habe mir nichts einfallen lassen. Aber begann da deine Liebe für Portugal?
Nein, das kann man so nicht sagen. Nee, aber ich kann felsenfest von mir sagen, dass ich 87 zum ersten Mal wirklich dieses Gefühl hatte, dass es nicht schlimm ist, wenn eine deutsche Mannschaft ein Finale verliert. Und das ist bis heute so geblieben.
Bis heute ist es so geblieben. Da steht noch unten, das finde ich immer ganz witzig, das Kleingedruckte.
Ja.
Soll ich es mal vorlesen?
Ja.
Durch den Erwerb der Karte unterwirft sich der Besucher der Stadionordnung. Diese Karte ist nicht übertragbar und, aber unterwirft.
Ja.
Da steht noch der UEFA-Stempel drauf, ÖFB und weißt du was, das ist 87 und mittlerweile sieht das echt aus wie ein altes Ticket, was du hier hast. Sehr cool.
Ja.
Das war ja damals Fahrradtour durch Ungarn und dann rüber nach Österreich. Das war ja Kalter Krieg, da war ja Österreich in einer ganz geopolitisch interessanten Lage. Das war ja so ein westeuropäischer Bauch hinein in den Osten und Ungarn hatte ja auch eine spezielle Rolle. Das habe ich heute
gefühlt, ne? Also es ist ja ein ganz
komisches Kotelett in Europa,
Kulturkreis, ne? Und du merkst einfach, dass Österreich einfach auch diese KUK-Geschichte hat, ne? Als König und Kaiserreich und dass da Ungarn eine Rolle spielt, dass Böhmen da eine Rolle spielt und dass diese ganzen kulturellen Einflüsse natürlich auch Einfluss auf den Fußball gehabt haben, vor allen Dingen in den 20er und 30er Jahren. Haben die Österreicher einfach davon profitiert, dass ganz unterschiedliche kulturelle Einflüsse da zur Geltung gekommen sind und die haben damals den besten Fußball der Welt gespielt.
So, in den 30er Jahren, ne? Das ist ja das Ding, da haben wir Italien 34 als Weltmeister, England war nicht dabei, weil die nicht in der FIFA waren und die sagten ja, macht ihr mal euer Ding, aber die Österreicher spielten einen richtig feinen Ball.
Ja.
Ist das vielleicht auch, wenn du das so weiterdenkst mit Österreich, dass sie eben geistreich sehr groß sind, weil sie eigentlich ehemals ein großes Reich hatten und so klein geworden sind, dass das auf den österreichischen Fußball übertragbar ist, dass sie irgendwie eine Art Minderwertigkeitskomplex haben? Schwierig?
Ja, also da würde ich mir jetzt gar kein Urteil zutrauen, ehrlich gesagt. Dafür kenne ich Österreich und die Österreicher zu wenig. Aber was ich festgestellt habe, beispielsweise bei der Euro 2008, bei der du ja nicht dabei sein konntest, weil du zum ersten Mal Papa geworden bist,
damals im Juni 2008. Aber leichten Herzens abgesagt.
Ja, das glaube ich dir. Und hast ja auch einen tollen Jungen dafür gekriegt, muss man sagen.
Der kam zur Welt während, das war witzig, ey, da spielte irgendwie Frankreich, ich weiß gar nicht, nee, Italien, Niederlande, irgend so ein Spiel und der Arzt wusste, dass ich das eben da bin und der kam dann und sagte, wollen Sie nicht mit mir gucken? Ich so, nein, ich bleib jetzt hier. Ja, er wollte mit mir Fußball gucken. Ja, habe ich gesagt, Alter, bist du verrückt? Was willst du von mir? Ja, werde ich nie vergessen. Ja. Ja, nicht also du warst da in Österreich 2008. Ja.
Genau, und da, finde ich, konnte man das schon relativ gut feststellen, dass es gegenüber den Deutschen vor allen Dingen doch so einen Minderwertigkeitskomplex gibt, zumindest was den Fußball angeht. Ne? Das hat sich, finde ich, auch wieder ein bisschen gedreht, wenn du da überlegst, wie viele Profis heute aus Österreich in der Fußball-Bundesliga spielen.
Da kommt der Paketbote oder was?
Ja, warte, ich muss...
Kann sein,
ja. Es kommen immer noch Pakete rein, vor allen Dingen für die Nachbarn.
Mm, ja, du, gib mir die Gelegenheit, liebe Leute, während der Burkhard da das Paket annimmt, diese Aufzeichnung ist kurz vor Weihnachten, so ein bisschen das Community-Management, ich glaube, so nennt man das, zu betreiben. Wir kommen gleich auch noch zu einigen Fragen, die wir beantworten wollen. Aber einer fragte mich hier, schreibt... Vielen Dank für deine Podcasts oder eure Podcasts. Besonders Jogo Bonito genieße ich immer. Kleine ungewöhnliche Frage. In Einfach Fußball, das ist ja der andere Podcast, den ich habe. Erwähnst du schwedischen süßen Senf? Da war es die Folge Rouladen. Wir gehen mit Simon Terodde. Und da ging es um Senf, den man in der Roulade einpflegt. Der schwedische Senf, ich kann es ja hier nennen, ich glaube, den kann man gar nicht in Deutschland kaufen, mein Lieber. Thomas Winter hat mir geschrieben, ist der von Slots. Das ist ein schwedischer Senf, der ist süß und sehr lecker. Apropos Essen, wir greifen das wieder. War das der Paketbote?
Das war der Paketbote, natürlich für oben.
Hast du jetzt?
Ich habe gesagt, es ist alles Familie, ich hab's angenommen, natürlich.
Ja, das ist so, ne? Ja. Ich habe hier schon eine Frage geklärt.
Ja.
Ja. Wir waren beim Essen. Ich fand das Frühstück heute
gut. Ansehnlich?
Ja. Oberster. Oberster. Ist das österreichisch?
Nein, ist bayerisch, du Depp.
Ach so. Ich dachte, du hättest das aufgetischt.
War noch Themenfrühstück oder was?
Aber einen kleinen Braun hatten wir, also den
ja, der Melange.
Wiener Kaffee aus. Also ich meine, Wien liebe ich ja auch. Das ist eine tolle Stadt.
Ja.
Wo waren wir stehen geblieben?
Ja, wir waren stehen geblieben 2008, ne?
Genau,
bei diesem Minderwertigkeitskomplex und bei der Tatsache, dass es ja doch relativ viele Profis aus der Fußball-Bundesliga gibt, die einen österreichischen Pass besitzen. Mhm. Es sind, was schätzt du, wie viele?
Österreicher in der Bundesliga.
Ja, aktuell.
Aktuell.
Also Weihnachten 2021.
72.
Zwei?
Ich habe jetzt einfach mal...
72? Weißt du, wie viele Bundesliga-Profis es jetzt gesagt?
Nein, dann sagen wir 23.
Oh, das war gut.
Wie
25.
Ich wollte dich nur mal testen, Mann.
Ja, komm, 73, ey. Die meisten...
Erste Liga, ja.
Erste, die meisten,
ich habe den Eindruck, für die Österreicher reicht es irgendwie nicht für die Premier League und deswegen kommen alle rüber in die Bundesliga.
Ja, vielleicht. Also so den einen oder anderen könnte ich mir schon vorstellen. Ne? Also Alaba ist ja jetzt auch kein ganz schlechter gewesen.
Das stimmt.
Und woher kommen die meisten Legionäre? Was schätzt du?
In Österreich.
Nein, in der Bundesliga.
Ach, die meisten Legionäre in der Bundesliga. Mensch, ja. Bin ich irgendwie wach schon? Ja, hallo, guten Morgen, McFly, Frankreich.
Oh, hast du auf meinen Zettel geguckt hier?
Nein, in Mainz. Mainz besteht ja aus Franzosen. Mhm. Dann haben wir viele in Gladbach, in Dortmund doch
38.
Auch. 38.
Ja, 38, das hast du mal gerade durchgerechnet. 38.
Mhm. Ja.
Ja. Ja, zurück zu Österreich, ne? Oder nach Österreich.
Ja.
Ja. Und wir haben ja jetzt gerade schon am Anfang ein bisschen Musik gehört und ich habe festgestellt, dass tatsächlich Musik eine ganz große Rolle spielt bei Österreich und österreichischen Fußball und auch österreichischen Fußballreportern tatsächlich. Und der erste Fußballreporter, der so richtig berühmt gewesen ist in Österreich, war ein Professor für Geschichte und Latein an einem Gymnasium, Professor Willi Schmieger. Und der Willi Schmieger war nicht nur ein großer Reporter, sondern er war auch ein großer Sänger.
Was braucht denn der Werner zum Blühen?
Das ist ein Dreivierteltakt, das ist ein Walzer.
Ich liebe es. Oder? Ich meine, das ist ein Fußballreporter.
Ich frage mich die ganze Zeit, warum mich das so rührt. Weil es mich vielleicht auch an Willi Ostermann erinnert und diese ganzen alten Weisen, die natürlich auch gesungen wurden und aufgenommen wurden mit Cellac in einer Zeit, die völlig aufgewühlt war und dann so viel Harmonie. Ich finde, das ist so, das bewegt mich immer.
Professor Willi Schmieger,
ja.
Der allerdings nicht ganz so anschmiegsam gewesen ist insgesamt in seinem Leben. Nein, da kommen wir gleich zu. Aber einfach um mal ein Gefühl zu kriegen, wie die das damals gemacht haben, Anfang der 30er Jahre, hatte Österreich, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Österreich hatte für mich und für viele Fachleute damals die beste Mannschaft der Welt. Ja, die haben also das sogenannte Wunderteam gehabt, fast zwei Jahre lang ungeschlagen, haben haushohe Siege gefeiert, einmal 6-0 die Deutschen weggehauen und dann ein paar Wochen später 5-0 die Deutschen weggehauen, haben gegen Ungarn mit 8-2 gewonnen, haben Tore ohne Ende geschossen und haben das sogenannte Scheiballspiel entwickelt. Was glaubst du, woher kommt der Ausdruck? Scheiballen.
Von? Scheiben, also Brotscheiben, also dass man Scheiben hat.
Habe ich auch gedacht. Ne? Können sich die anderen eine Scheibe von abschneiden? Also
man weiß natürlich jetzt Scheiballen, das ist irgendwas in Bewegung schon, aber
ja. Es kommt vom Schieben. Den Ball schieben. Scheiballen heißt den Ball schieben und den Ball in höchster Geschwindigkeit immer wieder zu passen. Also im Prinzip das, was die Schalker im Kreisel mit dem Kreiseln gemacht haben in den 30er Jahren, haben die Österreicher vorher schon mit dem Scheiballen gemacht.
Ach, die waren sozusagen das Role Model für den Schalker Kreisel. Ich meine, sowieso interessant in der Zeit, 41 Rapid Wien, Deutscher Meister. Ja. Ne? Also es kam ja nicht von ungefähr, dass dann irgendwie, da waren ja auch immer noch sehr starke Schalker in Deutschland unterwegs und nach dem Anschluss Österreichs hat es dann Rapid Wien geschafft.
Mhm. Ja, ist irgendwie eine Zeit, die auch mal vielleicht betrachtet werden kann, aber jetzt nicht an dieser Stelle. Ist irgendwie so, so in diese braune Suppe so reinzutauchen, habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade gar keinen Bock.
Nein, natürlich nicht. Aber Rapid Wien werden wir uns natürlich mit einem drüber unterhalten, heute noch in unserer Folge von Jogo Bonito. Mhm. Das als kleiner Teaser, einem, der jahrelang da gespielt hat. Ich verrate es jetzt noch nicht. Ja. Und noch ein Teaser. Wir sollen ja nicht zu viel teasen, habe ich mir sagen lassen.
Ja, von meiner Frau.
Ja, und von diversen anderen. Aber heute... Ja. Zum Ende unserer Folge werden wir zwei aktuelle Profis des ersten FC Köln tatsächlich an der Gitarre hören und beim Gesang. Beim einen, finde ich, klingt es ganz gut. Ja. Beim anderen ist es super, dass er es auch gemacht hat.
Ja, das ist so, ich habe gedacht...
Der Kainz und der Schaub
sind's. Wenn ich ganz ehrlich bin, das hätte man auch bei uns aufnehmen können. Also bei uns wird auch gesungen und ich gehe raus dann.
Ja?
Ja.
Ja. Burkhard, du hast weiteren Gesang oder?
Nein, jetzt pass auf, jetzt kommt der Professor. Sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen. Wir sind ja immer noch in den 30er Jahren. Österreich, Wunderteam, großartiger Fußball und die ersten Live-Reportagen. Spiele werden komplett übertragen und ziehen Tausende vor die Lautsprecher auf Marktplätzen, überall da, wo es eben Radioempfänger gibt. Und Professor Willi Schmieger war also der erste große Reporter und der hat damals 1931 vom Spiel Österreich gegen Ungarn berichtet, 8-2, ich hab's schon gesagt, und davon sind tatsächlich Auszüge erhalten geblieben und einen habe ich mitgebracht.
Schweidel bemächtigt sich des Balls mit wunderbarem Kopfstoß, sendet er das Leder an die Stange, von dort prallt der Ball ins Netz. Vergebens bemühen sich die ungarischen Verteidiger, den Ball noch zu erhalten. Der Schiedsrichter hat schon gesehen, dass der Ball die Linie passiert hat. Unhaltbar, steht 6-2 für Österreich und schon ist Österreich wieder in Front. Ich habe nichts für die Zukunft gesagt, ich spreche nur für die Vergangenheit. Wir stehen 6-2 und es fällt mir gar nicht ein, einen Sieg der österreichischen Mannschaft vorherzusagen, sonst habe ich sofort wieder die österreichische Mannschaft verknobelt.
Ja, was die Wiener damals schon ausgezeichnet hat, oder?
Das klang schon irgendwie lässig. Ja, total, also es war nicht so ein Teutonengestampfe, sondern eine lässige Reportage, auch im Dreivierteltakt, ne?
Ja, absolut. Also er ist wirklich dafür gefeiert worden, der Willi Schmieger. Der war aber insgesamt, glaube ich, ein Typ, der schon ein bisschen sperrig gewesen ist. Der war auch Funktionär tatsächlich. Er war nicht nur Gymnasiallehrer und Fußballreporter, sondern er war auch Funktionär in Österreich und der hat den Wiener Sportclub maßgeblich mit aufgebaut und war dann im Nachgang, also so zu Beginn der 30er Jahre, stolz darauf, dass er quasi als Cheffunktionär beim Wiener Sportclub dafür gesorgt hat, dass es den sogenannten Aria-Paragraphen gab, der dafür sorgte, dass der Wiener Sportclub schon in den 20er Jahren keinen einzigen Juden aufgenommen hat. Und hat sich dann später auch von den Nazis natürlich instrumentalisieren lassen und hat aber nach dem Krieg darauf bestanden, dass er nur Mitläufer gewesen ist und hat sich da quasi von jeglicher Schuld freisprechen lassen. Also den muss man schon auch so als gesamte Person sehen, den Willi Schmieger, der schön singen konnte, ja, der schön im Dreivierteltakt sich wiegen konnte, der schön erzählen konnte, aber der auch eine anstrengende Gesinnung gehabt hat.
Okay. Ja, wir wollen ja auch hier nicht so ein fußballerisches Schlaraffenland kreieren, was Österreich natürlich auch nicht sein kann. Mhm. Aber es gibt viele schöne, überraschende Wendungen auch im österreichischen Fußball. Ich meine, wenn wir über Ernst Happel sprechen, sprechen wir auch über einen tollen Verteidiger mit einer spannenden Geschichte, Wir sprechen natürlich über das Wunder von Córdoba, ja, das Aus der deutschen Nationalmannschaft und über die aktuelle Österreichische Liga. Ich habe den Eindruck, die sind die Ersten, die zum Beispiel alles, was irgendwie ging, am Textil mit Werbung bepflastert haben.
Das machen die heute noch, ne?
Das fiel mir auf, egal wo, weil also ja. Es ist ja unfassbar.
Die Arschbacken-Werbung.
Und ich finde, also hin und wieder gucke ich mir dann die Österreichische Liga an.
Echt?
Und ja, vor allem, ja, aber vor allem die Interviews, ja, hier zum Beispiel.
Günter Neukirchner, wie froh sind Sie denn, dass der Schiri jetzt abgepfiffen hat?
Was soll die Frage jetzt sein? Ja, was ist die Frage jetzt? Erklären Sie mir das.
Man hat Angst,
aber... Wir jetzt freuen, wenn wir 4-0 verlieren oder was? Bei uns haben wir ein paar die Hosen voll, wir haben Kapitale eingefallen, mehr brauchen wir nicht sagen. Aber die Frage brauchen Sie mir auch nicht stellen.
Na, haben Sie nicht Angst gehabt bei einer noch höheren Niederlage, den Eindruck hatte man jetzt zum Schluss?
Das ist die nächste Debatte, Frau. Wollte nur nichts Schöneres sein jetzt.
Aber ich fühle mich sofort.
Ja.
Ich fühle mich sofort erinnert an irgendwie einen, der kein Liftticket hat und versucht, sich da irgendwie in den Lift zu schummeln und wird da rausgeschmissen. Die können eben auch anders, die Österreicher. Und da gibt's auch Jungs, die Straße machen. Ja, Peter Packholt ist so einer. Wenn es dem zu blöd wird mit Fragen, also Trainer von Rapid und der hat gewonnen und scheinbar hat er sich darüber nicht gefreut, aber das findet der so bescheuert.
Wie können Sie jetzt vorhin sagen, der Trainer Peter Packholt freut sich nicht über den ersten Platz? Das ist eine Frechheit von Ihnen. Wie können Sie meinen Namen da jetzt daherstellen und können auf einmal sagen, ich freue mich nicht? Also so viel Blödheit, wie Sie da erzählen, ist schon einmal grenzenswert.
Burkhard, was ist es eigentlich, was so besonders ist am österreichischen Dialekt?
Ich glaube, sie können einfach direkter sein oder für uns klingt es direkter. Die Antworten sind nicht so verschwurbelt und keine Ahnung, aber es nimmt einen einfach immer an der Hand. Ne?
Es nimmt einen sofort an die Hand. Ne? Auch die Nachfrage wird dann so pariert, dass du weißt, okay, wir beide haben jetzt hier echt ein Problem.
Wie kommen Sie auf den Gedanken? Oder wie kommen Sie auf den Satz, dass Sie ohne irgendeinen Grund auf einmal meinen Namen verwenden und sagen, der Trainer freut sich nicht von Rapid, weil wir Erster sind? Unnötige und dumme Stimmung von Ihnen gemacht. Das Gaspel dürft sagen, was wollt. Sauer auf Ihnen. Aber zu Recht, und ich darf auch sauer sein.
Ich darf auch sauer sein. Man muss Österreich eigentlich umarmen.
Ja, ich mag das Land sehr tatsächlich. Also ich finde, es hat genauso natürlich so viele Facetten, wie Deutschland auch hat. Aber es gibt ganz vieles, was mich total abholt.
Es gibt diese eine Pension, wo ich mal hinfahre im Zillertal zum Skifahren. Und da ist die Hotelmama, die auch immer dann das Essen macht. Es gibt nie Probleme bei der Bestellung. Und alles passt. Also egal, was du bestellst, immer passt. Und 3 Minuten später hast du dann irgendwie deinen Humpen auf dem Tisch stehen. Und die wissen auch zu feiern.
Ich war mal in Osttirol. Und war da mit meiner Familie und wir sind an einem Morgen aufgebrochen, um Murmeltiere zu suchen.
Wie Murmeltiere?
Ja, Murmeltiere in den Alpen.
Okay.
Und waren da mit einem Ranger verabredet und dann stellte sich raus, dass der Typ, der quasi bei uns im Sessellift saß, schon der Ranger war, der Edi. Mhm. Und der Edi hat quasi von unten, von der Talstation bis nach ganz oben, hat er uns quasi von seinem Alltag erzählt, von seinen Tieren und von seinen Pflanzen und die Kinder klebten ihm an den Lippen. Wahnsinn. Und das war faszinierend zu beobachten.
Ja, klar. Ja, Österreich. Viele, viele sehr gute Erinnerungen. Ein wunderbares Land und deshalb die Ausgabe in Gioco Bonito, Tu Felix Austria. Du glückliches Österreich, Burkhard.
Ja. Weißt du eigentlich, was Erschraufen ist?
Erschraufen. Das wird ja mit Fußball was zu tun haben.
Es ist die hohe Niederlage. Es ist die hohe Niederlage. Erschraufen ist klar. Und ich muss nämlich kurz nochmal in die 30er tatsächlich zurückkehren, weil ich muss ja noch kurz über Hugo Meisel, weil ich meine, die Fußballfans, weißt du, die Puristen, die werden sich denken, der Hupe ja mit seinen Geschichten, aber er muss ja was über Hugo Meisel erzählen. Hugo Meisel ist sozusagen der große Vordenker, nicht nur in Österreich im Fußball gewesen, sondern der 20er und 30er Jahre für den europäischen Fußball. Der Verbandskapitän, so nannte man das damals, der österreichischen Nationalmannschaft, bis zu seinem Tod. Mhm. Der ist gestorben 1937 und hat einen Spieler vor sich sitzen, um mit dem quasi die Perspektiven in der Nationalmannschaft durchzukaspern. Und dabei hat sein Herzschlag gekriegt und ist umgekippt und war tot. Im Spielergespräch, Hugo Meisel 1937.
War das eigentlich ein schöner Tod dann?
Ich glaube für ihn schon, ja. Ich meine, der hatte.
Wie alt war der da?
Der war da 55 oder 57, muss man
sagen. Ja gut, aber Mitte 50. Also er hätte
57 noch, war er.
Mhm.
Er war 57 und sein Vater war Jude. Das heißt, er hat den Anschluss an das Deutsche Reich zum Glück dann nicht mehr mitgekriegt und alle Konsequenzen, die das hatte.
Das war 38, ne?
Das war 38 dann im März und er hat auch dieses furchtbare Anschlussspiel Deutschland und die Ostmark nicht mehr mitgekriegt, als die Österreicher die Deutschen dann nochmal 2-0 geschrubbt haben und nochmal den Deutschen gezeigt haben, wer den schöneren Fußball spielt. Mhm. Und dieser Meisel war der Verbandskapitän, also der Nationaltrainer, auch 1934 bei der WM in Italien, wo die Österreicher die beste Mannschaft hatten. Mhm. Also die hätten da eigentlich Weltmeister werden müssen, wenn sie nicht in Italien gespielt hätten und wenn da nicht der Duce das Sagen gehabt hätte. Und der Duce wollte nur unbedingt, dass die Italiener Weltmeister werden. Und er hat, glaube ich, da auch echt Geld laufen lassen, ne, vor allen Dingen in Richtung Schiedsrichter. Und dann gab es das Halbfinale gegen Italien für die Österreicher. Ivan Ekland, einem Schweden als Unparteiischen. Und
Schweden war doch immer neutral.
Ja. Die Schweiz auch. Und Ivan Ekland soll also am Abend vorher noch beim Duce gewesen sein, in dessen Privatpalast und soll dann mit dem noch zu Abend gegessen haben. Und am nächsten Tag spielte also Österreich gegen Italien und die Österreicher spielten eigentlich richtig gut und es fiel aber trotzdem lange Zeit kein Tor. Die Österreicher kriegten einen Elfmeter nicht, dem wurde ein Tor zurückgepfiffen und dann kam eine Flanke in den Strafraum hinein, wo der österreichische Torhüter Platzer wohl quasi von drei Italienern in die Zange genommen wurde, dann umgestoßen wurde, nachdem er den Ball trotzdem gefangen hat und Merza und Ferrari haben ihn dann gemeinschaftlich über die Linie bugziert. Der Linienrichter hat nichts gesagt, der Schiedsrichter hat erst recht nichts gesagt.
Der Treffer zählte.
Der Platzer war danach verletzt, der österreichische Torhüter. Es war das einzige Tor im Spiel, auch weil Ivan Ekland, der schwedische Unparteiische, bei einer brenzligen Situation auf der anderen Seite im Strafraum den Ball mit dem Kopf aus dem Strafraum der Italiener rausbeförderte, damit die Österreicher nicht den Ausgleich schossen.
Wie, das war der 12. Mann da in der Schiri, oder was?
Es war der
steht im 16. und köpft raus.
Es war,
und lässt weiterlaufen.
Es war unglaublich. Es gibt eine großartige Biografie über Hugo Meisel von Andreas Hafer und Wolfgang Hafer, die lustigerweise seine Enkel sind. Und die haben das quasi festgehalten, was in diesem Skandalspiel passiert ist. Der Platzer ließ den von Orsi geschossenen Ball fallen, warf sich darüber, aber drei italienische Stürmer, Merza, Guaiti und Ferrari, stürmten auf den österreichischen Tormann ein, der den ihm entrollenden Ball vergeblich zu erhaschen versuchte. Ferrari scheint der letzte Mann gewesen zu sein, der den Fuß am Ball hatte. Platzer blieb verletzt am Boden liegen und Guaita lag in der anderen Torecke. Er kam aber gleich danach völlig frisch wieder, während Österreichs Tormann noch einige Minuten einen ziemlich reduzierten Eindruck machte.
Einen reduzierten Eindruck macht. Aber du merkst auch, dass du in diesen österreichischen Duktus jetzt fällst. Ne?
Ja, aber das ist ja auch so geschrieben.
Ja, ja, aber du merkst auch, es macht was mit dir, diese Frage.
Ja, total.
Italien wurde Weltmeister. Übrigens, wir machen ja beim nächsten Mal, geht es so ein bisschen um Knochenbrecher und Menschenfresser. Da gab es ein furchtbares Spiel zwischen England und Italien.
Das war ein paar Monate später. Ne?
Ja, weil England ja nicht bei der WM dabei war und die sagten, wir sind eigentlich die wahren Weltmeister, lasst uns spielen. Nur so viel schon mal als Teaser. Mussolini hat da ein paar Alfa Romeo in Aussicht gestellt für seine Spieler, falls sie das Spiel gewinnen. Also diese Botschafter des Faschismus, das war ein ganz wichtiges Motiv für Mussolini. Absolut. Ja, es unterstützt nur das, was du auch jetzt sagst, dass der da den Ekland hieß der?
Ivan Ekland.
Ivan Ekland, da. Übrigens, das Spiel dann später im Highbury wurde auch von einem Schweden gepfiffen.
Echt?
Aber das war Olsson, ein anderer Schiri.
Ach, aber der Ekland hat dann hier auch noch das Endspiel gekriegt und hat dafür gesorgt, dass
Italien natürlich, der Pozzo sollte doch als Kommissario da das Ding machen.
Vittorio Pozzo.
Ja.
Kommissario Tecnico, ne, heißt das, glaube ich, oder?
Das ist Italien. Italien machen wir auch nochmal.
Wir müssen uns vielleicht auch ein bisschen
durch die Länder fliegen hier in Gioco Bonito, ne? Ey, wir müssen irgendwie dann auch, ja, Italien ist auch mal ein Thema. Spanien sowieso. Mhm. Ey, apropos Spanien.
Ja.
Da war Ernst Happel übrigens auch mal Trainer. Weißt du eigentlich, bei welchem Verein?
Ernst Happel?
Ernst Happel war einmal in Spanien Trainer.
Atletico Madrid.
Nein. Er war in Sevilla. Und das war eigentlich
sein. Bei Betis oder beim FC?
FC Sevilla, in der zweiten Liga dann seiner Zeit, okay. 73 bis 75. Und das war die einzige Station, bei der er keinen nachhaltigen Erfolg hatte. Er sagte, das war einfach ein Missverständnis. Er kam in den romanischen Ländern irgendwie anscheinend nicht klar. Ja, das war
so eine schöne Stadt.
So eine schöne Stadt, dieser Ernst Happel. Das ist ja auch so ein Name, an den denkt man sofort. Also als wir anfingen mit, Mensch, okay, Österreich war bei mir Happel die 1 und Bruno Petzai die 2. Daran dachte ich sofort. Und Ernst Happel, das, ja, weiß man einfach, Europapokal der Landesmeister mit dem HSV, deutscher Meister, Pokalsieger. Aber alle Spuren in Deutschland führen immer zum HSV. Und ich finde, es ist total interessant.
Immer auf dieses Motorrad, auf dem er da saß, um das Training zu, um den Waldlauf seiner HSV-Spieler zu beobachten. Kennst du dieses Foto?
Ja, dieses Foto ist wunderbar. Das ist so auch so ein, nicht so ein Pocketbike. Das sieht, also, aber so ein bisschen crazy. Ne? Mhm. Es sieht aus wie so ein Mitglied der Rolling Stones.
Ja.
Eine Kippe am Zahn. Welche Marke war es nochmal? Du hast nochmal
nachgeschaut. Belga.
Belga. Zwei Packungen Minimum geraucht und er ist ja dann schlussendlich auch an Krebs gestorben. Dieser Ernst Happel, 25 geboren in Wien. Rapid Wien war seine große Liebe. Mhm. Mit Rapid Wien begann, hat er auch den Zentropa-Pokal gewonnen. Es gab ja den Europapokal, das war der Zentropa-Pokal der Länder, die in Zentraleuropa lagen. Das war eher Süden, Südosten. Mhm. Vor dem Zweiten Weltkrieg hieß das Ding
Mitropa-Pokal tatsächlich. Und der Hugo Meisel, von dem ich gerade erzählt habe, der ja auch wirklich ein Visionär gewesen ist, was so Fußballwettbewerbe anging, der hat diesen Mitropa-Pokal tatsächlich mit ins Leben gerufen. Mitropa, übrigens Abkürzung für Mitteleuropa, eigentlich schon gut, aber gesponsert tatsächlich. Mitte der 30er Jahre schon von der mitteleuropäischen Schlafwagen- und Speisewagen-Aktiengesellschaft. Kurz Mitropa, die es heute noch gibt übrigens.
Die es heute noch
die
gibt?
Es heute noch
gibt. Das mit, wusste ich nicht.
Mit Sitz in Berlin, glaube ich.
Das ist ja abgefahren. Mhm. Da war Rapid Wien auch immer mit dabei. Das war ja die Mannschaft. Das ist ja ein ganz großer Verein in Österreich. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Und dieser Ernst Happel war ein super Verteidiger. Mhm. Der war ein super Fußballer. Ne? Mhm. Der spielte natürlich auch in der österreichischen Nationalmannschaft und im Europapokal. Erste Runde. Landesmeisterwettbewerb gegen Real Madrid und Ernst Happel spielte da, ja, ich weiß gar nicht, ob es das Spiel seines Lebens war, es war auf jeden Fall eins, in dem er 3 Tore schoss.
Ach, als gegen, Verteidiger?
Gegen Real Madrid.
Nee. Der Elfmeter, Happel, dritter an, unhaltbar, 2-0 und der 2-Tor-Vorsprung von Real Madrid aus der ersten Begegnung in Madrid ist aufgeholt. Freistoß von Happel, 25 Meter, wieder ins Netz, 3 Tore eines Verteidigers, das dürfte einmalig sein.
Ja, da führten die Wiener mit 3-0, aber schlussendlich konnten die Madrilenen noch das 1-3 machen und somit waren sie im Vergleich mit den auswärts geschossenen Toren weiter.
Krass.
Aber vor allem das Real Madrid, ne, aus den 50er Jahren, also ja, das musst du dir mal vorstellen.
Unschlagbar.
Und dieser Ernst Happel spielte da und auch in der österreichischen Nationalmannschaft 1954. Da war er ja auch mit dabei bei der 1-6 Niederlage, unter anderem im Halbfinale gegen Deutschland, Burkhard.
Ja, das war ein Spiel, da haben die Österreicher, glaube ich, noch ziemlich gelitten unter dem, was sie im Viertelfinale auszuhalten hatten. Da gab es ja die Hitzeschlacht von Lausanne, das 5-7 aus Sicht der Schweizer, ein völlig irres Fußballspiel mit Hitzeschlägen bei Spielern und ich glaube 40 Grad im Schatten und die Österreicher haben da die Schweizer dann letztendlich niedergerungen, muss man sagen, und ich glaube, die standen noch ein bisschen neben den Schuhen damals.
Ja, und dann haben sie im Halbfinale gegen Deutschland mit 1-6 verloren und in der österreichischen Öffentlichkeit war dieser Ernst Happel, der immer auch ein Publikumsliebling war bei Rapid Wien. Ich meine, klar, wenn du 3 Tore da gegen Real machst und auch ein echt guter Fußballer bist, es hielt sich lange das Gerücht, dass er auch bei einer seiner Trainerstationen, ich glaube in Belgien, zu Spielern gegangen ist und denen erstmal Technik beigebracht hat und eine Dose von der Latte geschossen hat und denen gesagt hat, mach das mal nach und wenn ihr die getroffen habt, dann könnt ihr duschen gehen. Und er hat beim ersten Mal so die Legende getroffen.
Ja,
und die Spieler eben nicht. Diese Geschichte hält sich.
Er selber, ich kenne noch eine andere, kann ich hier noch eine kurz rein dazwischen funken? Die fällt mir jetzt gerade wieder ein. Es gibt die Geschichte, dass Ernst Happel im Trikot der Nationalmannschaft, ich glaube, die haben damals gegen Luxemburg gespielt oder so, führten unheimlich hoch und er hatte mit seinem Torhüter Seemann gewettet, dass er auf jeden Fall ein Tor reinkriegt. Und die Luxemburger waren aber so schlecht, dass sie, dass es keine Chance gab auf ein Tor. Und dann hat der Happel kurz entschlossen den Ball selbst genommen und an seinem Torhüter vorbei ins Tor gesetzt. Mit voller Absicht erzielt das Eigentor nur, um die Wette zu gewinnen.
Ja, das ist.
Ich weiß nicht, worum die gewettet haben, aber ich finde die Geschichte so
irre. Ich glaube, sein Vater war Boxer. Also irgendwie, er kam aus dem Arbeitermilieu in Wien, hatte irgendwie eine Kindheit in den 30er, 40er Jahren, das muss ich mir vorstellen. Und er selber war natürlich immer dem Wein und dem Spiel zugewandt. Er spielte gern Karten und dann wird er auch solche Zockereien gemacht haben. Zurück zu 54. Österreich verliert 1-6. Die österreichische Öffentlichkeit ist natürlich entsetzt. Das war ja eine Blamage und die Mannschaft fuhr nach dieser Weltmeisterschaft von der Schweiz zurück nach Österreich. Nach Wien sollte es gehen für Ernst Happel zu seiner Rapid. Aber er merkte, ey, die Stimmung ist da mies und er stieg vorher aus. Er wollte den Empfang in Wien nicht irgendwie über sich ergehen lassen. Mhm. Und dann wechselte er den Verein. Du musst dir vorstellen, Mitte der 50er Jahre entscheidet ein Ernst Happel, später ein Weltmann, ne, ich wechsle zu Racing Paris. Dann ging er 2 Jahre nach Paris und verdiente da dann sein Geld, ne, ehe er dann wieder zurückkam zu Rapid Wien. Aber das war auch eben Ernst Happel. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da war in ihm angelegt, dass es auch einen Fußball außerhalb der österreichischen Landesgrenzen gibt. Und als Trainer hatte er dann die ganz großen Erfolge, unter anderem in Belgien, in den Niederlanden. Ich meine, er war ja bei der WM 78 auch Bondscoach. Der war ja Vize-Weltmeister mit den Niederlanden. Das vergisst man immer wieder bei Ernst Happel. Und dann ging's, Günter Netzer war der Manager, rüber zum Hamburger Sportverein. Aber er soll kein Trainerdiplom besessen haben, gilt als Erfinder des Pressings. Und Thomas von Heesen hat eine wunderbare Geschichte erzählt, die mir dann auch, als ich mit Jimmy Hartwig sprach, er hat diese bestätigt, diese Geschichte, dass die mal ein Spiel hatten bei Waldhof Mannheim und Ernst Happel, HSV, Meister, alles toll, toll, toll.
Ja.
Der hat zu den 4 Offensivspielern gesagt, wenn ihr über die Mittellinie zurückkommt, werdet ihr sofort ausgewechselt. Ihr bleibt vorne.
Vorne?
In der vorderen Spielhälfte.
Nee.
Und das waren so Ansagen von ihm. Und die wussten, das sagt der Alte nicht einfach so. Der hat ja nicht viel geredet mit der Mannschaft dann schon, aber das war von ihm eine klare Anweisung. Ich mag ja solche crazy Dudes, die mal irgendwie alles auf links drehen und sagen, so machen wir das jetzt hier.
Ey, heute ist der Stürmer der erste Verteidiger.
So ist
damals
es.
Nicht?
Ernst Happel. Ja, absolut.
Weißt du, dass Ernst Happel übrigens, und dann kommen wir wieder ein bisschen zur Musik, Ernst Happel ist sozusagen die Inspiration gewesen für einen der fußballkritischsten Songs, die es in Österreich jemals gegeben hat. Der Opitz und der Zwirgina sind zwei fiktive Fußballer.
Der Opitz
und der Zwirgina sind zwei Fußballer, die nur aufs Geld aus sind. Ja, und die also quasi den kalten Profit dem heißblütigen Fußballerherz alles vorziehen, denen das völlig Schnuppe ist.
Aber das ist heute aufgelegt, das Lied, oder
was? Das ist von 1957. Der Opitz und der Zwirgin.
Da haben die doch kaum Geld verdient.
Ja, aber trotzdem. Trotzdem ist es also mit ganz viel Argwohn, aber auch mit dieser typischen wienerischen Gelassenheit beobachtet worden.
Den Fußball unterstützen ist die erste Bürgerspflicht.
So hieß es kürzlich erst auf einer Tagung.
So denkt doch nebenbei eine große Brauerei und zahlt der ganze Fußball über der Ragung.
Aber der Opitz und der Zwirschina haben ja nichts von denen da.
Drum ist das eine Bozenschweinerei.
Ja. Der Opitz und der Zwirschina.
Ja.
Und das Lied geht halt noch 5 Minuten so weit. Das ist ungeheuer bissig. Also ich hab den Text aufgefressen, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Ich habe es übrigens aber auch jetzt erst kennengelernt. Also ich kannte das vorher gar nicht. Und es endet dann, Opitz und der Zwirschina sind beide auch vom Lied völlig erschöpft und stellen fest, dass sie jetzt auch fürs Lied wieder kein Geld kriegen und finden es total blöd und hangeln sich jetzt quasi dem Finale dieses Songs entgegen.
Aber die wollen doch nur Geld.
Ja.
Mir geht die Luft auf.
Der Fiest einmal weg.
Schaut da was an, jetzt haben uns die Luxemburger die 6. Goal geschossen.
Da kannst nix machen, das sind Amateure.
Doch der Opitz und der Zwirschina, das bin ich. An dieser Tat, die denken, wenn sie denken.
Die reden, wenn sie reden.
Die haben nur ein Ideal. Jetzt habe ich es vergessen.
Geh, okay, wenn wir eh nur eins haben.
Gerade habe ich es noch gewusst. Haben nur ein Ideal.
Was war's?
Den Spurt.
Na, bist Spurt. Denn du Depper? Ja, das war's.
Den Spurt.
Großartig. Ja,
vergleichbares Lied gibt es in Deutschland nicht, glaube ich.
Ja, ich finde ja, die Tonsteine scherben kannst du ganz gut
ja,
hören.
Ja, mittlerweile
und
schon.
Und an den Fußball denken. Mhm. Ey, Ernst Happel, da gibt es natürlich auch wunderbare Geschichten. Ich meine, dass er Vize-Weltmeister geworden ist, das finde ich, kann man gar nicht häufig genug.
Ja, fast Weltmeister. Der hat in Österreich ja nach dem Finale 78, dass er gegen Argentinien verloren hat, nur als Weltmeister begrüßt tatsächlich.
Ja, es stand 1-1 und die Niederländer im Finale gegen Argentinien 78, diese Skandal-WM, also wenn wir immer über Katar reden, Argentinien war auch eine Megaskandal-WM.
Genau, wie 34. Also ja, immer dann, wenn sie in so Diktaturen stattfindet, war es einfach eine
Dinge
Skandal-WM.
Dinge wiederholen sich. Sie so sind aus. Nicht nur jetzt zum ersten Mal fürchterlich. Das hat es immer wieder in der Menschheitsgeschichte gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das ermutigend ist oder wie auch immer. Aber da stand es 1-1 und die Niederländer treffen den Pfosten in den Schlussminuten.
Bob Rensenbrink, ich erinnere mich.
Und der Happel sagte aber, selbst wenn wir getroffen hätten, wären wir kein Weltmeister geworden, weil dann hätten sie 10 Minuten weiterspielen lassen.
Ja, und das klingt lustig. Ja, mir bleibt das Lachen fast im Halse stecken, aber es ist genau richtig, was er sagt.
Ja, natürlich. Und dann ist er Vize-Weltmeister, kommt zurück in den Niederlanden, wird er gefeiert. Ich meine, er hat da große Erfolge gefeiert. Der war auch in Belgien erfolgreich, aber auch bei Feyenoord Rotterdam, da wurde er Meister. Im Europapokal war er da siegreich. Er hat in Den Haag hat er trainiert. Das war seine erste Erfolgstrainerstation. Und dann kommt er zurück und dann wird er da königlich empfangen und dann steht der jetzige König Willem, das ist ein ganz kleiner Junge, ne? Ja. Willem Alexander, ne, steht da und die Mama, die damalige Königin, ist eben noch nicht da und dann sagt Ernst Happel zu diesem kleinen Kerl: Hör mal, wann kommt denn endlich die Oma? Ja, sag ihr, ich habe wenig Zeit, ich muss nach Velden ins Casino.
Nach Velden ins Casino?
Das war ihm wichtiger.
Die kannte ich nicht, die Geschichte. Ja. Die ist super.
Da steht der kleine Willem Alexander, was will der denn von mir?
Aber sag mal, du hast doch, als du mit Jimmy Hartwig gesprochen hast, der Jimmy hat dir doch auch ein bisschen was erzählt, wie der gewesen ist, der Happel, oder nicht?
Ja, definitiv. Also Jimmy Hartwig hat mir eine Seite von Ernst Happel gezeigt, die ich vermutet habe, weil solche Grantler oder solche Leute, die sich abschirmen, aber trotzdem so viel Humor haben, sind oft ganz sensible Menschen, die auch, ich sag mal, sich um ihre Indianer als Häuptlinge kümmern. Und das hat mir Jimmy Hartwig im Prinzip bestätigt.
Deswegen war das ja, dass wir uns so verbunden gefühlt haben, wir zwei. Weil wir waren auf einer Welle. Er hat mir immer gesagt, wo er groß geworden ist in Wien, das ist ja dasselbe, wo ich groß geworden bin, dass er auch ein Schlitzohr gewesen ist. Zu mir gewiss ein kleines Schlitzohr, Hartwig, aber ich musste genauso durchkämpfen, wie du das gemacht hast. Ich bin eine ehrliche Haut, wie du. Das ist toll. Bei uns hat geklappt. Beim Ernst Happel darfst du keinen Fehler, aber du durfte nicht bescheißen. Ne? Du durfte nicht anlügen in irgendeiner Form. Und von Anfang an, und ich bin einer der wenigen Spieler, den er ins Krankenhaus begleitet hat, wenn er verletzt war, weil er wissen wollte, ob ich fit war. Ein Welttrainer wie Ernst Happel nimmt einen kleinen Jimmy mit und guckt, dass er spielen kann und fährt in die Klinik und erkundigt sich da. Also das hat es schon lange, was war mal, es war lange nicht gegeben. Also da war ich auch glücklich. Und der hat jeden, ob das der Zeugwart war oder der Ergänzungsspieler, die hat er alle gleich behandelt. Da gab es keinen, Beckenbauer ist genauso behandelt worden wie die Nummer 15. Also da ist er ein ganz großer gewesen. Ja.
Und Günter Netzer, der damals Manager war beim Hamburger Sport, war der die Idee hatte, diesen sperrigen Menschen aus Österreich zu holen, sagte, er sei der erste menschliche Schleifer, den er je getroffen habe, Günter Netzer, über Ernst Happel. Also ich glaube, der war den Leuten, mit denen er gearbeitet hat, natürlich auf eine gewisse Weise zugewandt, aber wenn es um Journalisten ging, da war er natürlich schon ein bisschen eckig. Ne? Szene nach dem Spiel, ich finde so eine spießige Frage, manchmal gibt es so spießige Fragen aus dem
Plenum.
Gibt es heute noch. Ich verstehe das manchmal nicht. Also da sind die Niederländer zum Beispiel in ihren Pressekonferenzen, da geht es ja richtig rund. Mhm. Ne? Also da sind auch richtige Streitgespräche. In Deutschland werden Dinge einfach immer nur abgefragt. Ich finde diese Demutshaltung immer so unwürdig für unseren Berufsstand manchmal. Aber hören wir mal.
Herr Happel, der HSV hat eine beispiellose Erfolgsserie. Welchen Anteil hat denn der Trainer an dieser Serie?
Der gute Mannschaft, sehr wenig.
Ist der HSV eine optimal besetzte Mannschaft?
Ja, sicherlich ist eine optimale Mannschaft, weil es eine Spitzenmannschaft ist.
Darf ich noch 2 Fragen zum Spiel stellen?
Ja, ist genug Fragen gestellt. So viele Fragen habe ich das ganze Jahr nicht.
Ja, und man hat auch nicht immer alles verstanden, was er gesagt hat, auch die Spieler nicht, weil der so einen Kauderwelsch hatte aus Österreichisch, Belgisch, Niederländisch und Deutsch.
Also, aber diese Fragen, ist ja furchtbar. Also, diese Fragen sind ja heute noch genauso scheiße wie damals zum Teil.
Ja, war da letztens Bo Svensson. Ihr fragt ehrlich nicht nach der einen Szene, also, wo Leute irgendwie ganz offensichtliche Dinge, ich weiß gar nicht, woher das kommt, nicht fragen. Ich kann das auch nicht verstehen. Aber wir sind bei Happel und bei, Lastern. Ich meine, wie hieß nochmal die Zigaretten?
Belga.
Er hat geraucht ohne Ende. Und das hat ihn natürlich dann am Ende, war er gezeichnet vom Krebs, da war er nochmal Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Er wurde verehrt, er ist ein Held. Nach ihm ist das Stadion jetzt das größte da benannt und das völlig zu Recht. Thema Rauchen und sein Humor. Ich finde, das erklärt Ernst Happel sehr gut.
Ich werde aber sagen, ich habe kein Rauchverbot bei meinen Spielern. Ich sage nur, ich will niemanden rauchen sehen.
Das ist doch einfach geil. Burkhard, ich möchte schließen mit einem Zitat, das ich gefunden habe von Ulfert Schröder. Kennst du den?
Das ist ein Journalist.
Ein Journalist in Österreich, ne, glaube ich. Ich würde sagen, er ist ein Poet. Es gibt dieses Zitat von Ulfert Schröder und ich finde, das ist einfach so, so toll. Ich hoffe, dass ich es jetzt einigermaßen vorlese. Also, was ist Ernst Happel? Ulfert Schröder schreibt: Schwärmer, Fatalist, Zyniker, Verächter, Lästerer, Charmeur, Romantiker. In Happel finden sich alle Farbnuancen des morbiden Regenbogens, der sich vom Prater zum Zentralfriedhof über die schöne Donau spannt.
Ach, so möchte ich auch schreiben können.
Schon gut, ne?
Ja, ist schon sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut.
Ernst Happel.
Ja. Wir kommen nochmal zu einem österreichischen Kultreporter. Noch nicht zu Edi Finger, noch nicht zu 1978.
Ich werde narrisch,
das muss noch warten. Wir haben die 50er Jahre nochmal ein kurzer Rückschritt sozusagen in unserer Erzählung. Aber es ist wichtig, es ist deshalb wichtig, weil wir uns jetzt um Heribert Meisel kümmern. Das ist der sozusagen der Herbert Zimmermann der österreichischen Rundfunkreporter. Und dieser Heribert Meisel ist auch für uns, also die wir jetzt quasi in dritter oder vierter Generation folgen am Mikrofon in den Stadien dieser Welt, durchaus wichtig gewesen. Warum? Weil Heribert Meisel in den frühen 50er Jahren Standards gesetzt haben, die alles aufgehoben haben, was vorher wichtig war. Ja, also dieses schwere, so diese kriegsähnliche Sprache, dieser Duktus, den die Reporter über viele Jahrzehnte hinweg hatten, der wurde von Heribert Meisel aufgehoben. Und zwar 1951, die Situation war folgende: Deutschland spielte im Praterstadion gegen Österreich und die Deutschen hatten nicht genügend Geld, einen eigenen Reporter zu schicken. Und Heribert Meisel musste also das Spiel nicht nur für den österreichischen Rundfunk übertragen, sondern auch für die deutschen Rundfunkanstalten. Und er machte das mit einer Grandezza und mit einer Leichtigkeit und mit einer Spielfreude, die damals beispiellos gewesen ist.
Ein gefährlicher Angriff der Deutschen. Maybus, der kleine blonde Kölner, treibt das wieder nach vorne und spielt ab zu Morlock. Ist es der Morlock? Nein, mir bezweifelt ein deutscher Sportfotograf, dass es der Morlock ist. Aber ich sehe doch ganz genau der Mann mit der Nummer 9 am Buckel. Und Nummer 9, das ist der Morlock. Ja, wenn der Morlock am Kopf stehen würde, dann wäre der Neuner ein Sechser und dann wäre der Morlock der Schanko. Aber der Morlock steht ja zumeist mit beiden Beinen, aber auf jeden Fall mit einem Bein im Feld.
Humor!
Ja,
oder? Das ist Mutterwitz, das ist gute Reportage.
Absolut. Absolut. Das ist, ich find's richtig toll.
Ja.
Und die Deutschen haben das Spiel 2-0 gewonnen und es ist ihm echt schwer gefallen er hat die österreichische Nationalmannschaft, den österreichischen Fußball tatsächlich geliebt. Und am Ende musste er dann halt feststellen, dass die Deutschen dieses Spiel gewonnen haben.
Da ist das Schlusspfiff. 2-0 für Deutschland. Und abschließend hoffe ich, dass Sie nicht böse darüber waren, verehrte Sportfreunde in Deutschland, dass Ihnen ausgerechnet ein Wiener den verdienten deutschen Sieg im Wiener Praterstadion übertragen durfte. Auf Wiederhören, ich verabschiede mich als, also bitte, ich kann mir nicht helfen, doch irgendwie Verräter meines Stammes, denn letzten Endes bin ich ja doch ein Werner. Ihr am Boden zerstörter Heribert Meisel.
Oder? Es ist alles drin. Es ist natürlich spielt er auch damit. Ja, also natürlich ist der Sport auch das Mittel zum Zweck für ihn, um sich selbst ein bisschen zu inszenieren. Aber das hat es halt bis dahin nicht gegeben. Und das Interessante, Sven, ist gewesen, dass nach dieser Reportage gab es tausende Zuschriften an die Rundfunksender der ARD, doch bitte diesen Heribert Meisel künftig häufiger einzusetzen, weil er einen völlig neuen Horizont eröffnet hatte, auch für die Hörer.
Ein Pionier.
Und die Größen, die es damals schon gab, also Kurt Brumme, Herbert Zimmermann, ja, die haben also das Zähneknirschen zur Kenntnis genommen, dass da jetzt auf einmal dieser Luftikus aus Wien kommt und alles ganz
das
anders
macht. Das ist Reportage im Dreivierteltag.
Ja, so. Und die Deutschen haben gesagt, wir wollen das auch von unseren Reportern so hören. Und der Zimmermann und der Brumme und wie sie alle hießen, der Krämer, die saßen davor und dachten, ach, wie, was, das,
aber ich will das auch heute noch hören, du.
Ja.
Also da bin ich ganz ehrlich. Weißt du was, ich glaube bei dieser Reportage, ich bin ja Zeit meines Lebens nicht Reporter, sondern Moderator.
Ja, was ein großer Unterschied ist.
Was ein Riesenunterschied ist. Das ist wie Handball und Fußball, glaube ich, ehrlich. Ich finde, ich könnte
kein Moderator sein.
Ja, genau. Ich glaube, das sind einfach unterschiedliche, ja, keine Ahnung, man macht den Mund auf und dann ist man entweder Moderatorin. Ist deine Frau jetzt eigentlich...
Nee, die kommt in 20 Minuten.
Ich bin aber immer noch, ja, ich bin der Moderator, der versucht nicht alles richtig zu machen, der ist einfach nur. Und das ist, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied.
Ja, das stimmt. Und er hat dann 1954, wir haben ja vorhin schon vom 6-1 gesprochen, der Deutschen gegen die Österreicher. Er hat dieses Spiel natürlich auch übertragen, damals dann aber nur für den österreichischen Rundfunk. Und in diesem Spiel ging es ja bei den Österreichern drunter und drüber.
Der Schäfer wird schießen, schießt auch und schießt daneben. Und der Zehmann! Der Zehmann, mein Gott, alles ist durcheinander. Alles hat die Nerven verloren hinten. Nur das kann ich sagen. Der Schäfer schießt aus 20 Meter Entfernung. Der Ball geht 2 Meter neben unserem Tor ins Out. Und der Zehmann hält noch den Fuß hin, damit es ja ein Eckball ist. Hat man sowas schon gesehen? Eckstoß für Deutschland. Ein geschenkter Eckball. Würde mich wundern, würde mich nicht wundern, wenn jetzt das vierte Tor fallen würde. Wieder schießt der Fritz Walter, schießt die Ecke mit dem rechten Fuß. Abgewehrt, Tor! Tor! Tor für Deutschland! Tor für Deutschland! Ottmar Walter! Ottmar Walter!
Ich finde diese Klingeln so toll im Hintergrund.
Ist das Kuhglocken?
Ich weiß nicht, es klingt irgendwie so wie so verhinderte Tröten.
Ich finde die Stadien klingen so toll. Also auch hier in Jogo Bonito. Ich finde, die Atmosphäre ist so verdichtet und man hat so ein Gefühl für den Jubel. Das, ja. Ne? Also ich finde auch.
Ja, das ist also Heribert Meisel.
Es ist ein schönes Sterben in Österreich im Fußball. Also weißt du was, ich war mal in Wien, Zentralfriedhof, wirst du auch gewesen sein.
Ja, war ich auch, natürlich.
Kannst du erster, zweiter, dritter Klasse bestattet werden, wenn du nicht da warst. Du musst da dann hinfahren und dir den Zentralfriedhof angucken. Ja. Es gibt ja auch dieses Lied, es lebe der Zentralfriedhof. Also es ist ja so ein morbider Charme, der Wien definitiv begleitet. Und ich habe da mal im Heurigen gesessen am Zentralfriedhof und das ist völlig normal. Da isst man eben sein Mittagessen und neben einem sitzt eine Trauergesellschaft in Schwarz. Mhm. Aber es ist völlig in Ordnung. Alle werden da gleichermaßen bedient. Also irgendwie ist das auch wieder so ein österreichischer Weg, der mich... Ich finde den ehrlich gesagt ziemlich lässig.
Ja, lässig ist ein gutes Stichwort, denn die Reporter waren ja immer lässig in Österreich. Und natürlich hat Heribert Meisel auch einen Song aufgenommen, den ich auch gefunden habe. Und der hört auf den schönen Refrain, hinein, hinein.
Hinein, hinein, so brüllt der ganze Sport rein. Hinein,
das war ein cooler Text.
Heute groß in Form.
Das ist alles schön und gut, aber die Verteidigung ist doch alles eher als enorm.
Und der Ball, der läuft so schön von Mann zu Mann.
Na ja, nur abwarten und Tee trinken. Wir werden ja sehen, ob einer von euch schießen kann.
Und die Läufer spielen, als ging es um ihr Leben.
Aber ich bitte Sie, es geht doch wirklich beinahe jeder Pass daneben.
Und der Sturm, der steht von vor und das ist leer.
Ja, ja, nur Kaufregung, meine Herrschaften, wenn's halt nicht abseits gewesen wäre.
Die Stimmung ist zum Sieden, heißt der Walzer, der läuft vor. Er hat den Ball und schießt hinein und alles brennt im Chor. Tor! Hinein! Hinein!
Ja. Burkhard, ja, in welchem Archiv hast du das denn gefunden?
Auch in dieser österreichischen Medienbibliothek tatsächlich. Und ich war auch
Lebensfreude pur, die in mir
echt
erwächst.
Echt glücklich. Ja. Ja, das Leben von Heribert Meisel ging leider viel zu schnell zu Ende. Übrigens auch wie das von Herbert Zimmermann, der ja durch einen Autounfall ums Leben gekommen ist. Der deutsche Kultreporter von 54. Heribert Meisel ein bisschen vorher, 1966, an Krebs gestorben. Tatsächlich hatte Knochenkrebs und lag dann die letzten Wochen auf der Palliativstation im Wiener Krankenhaus und war aber bis zuletzt noch Chefkolumnist des Wiener Kuriers. Und hat dann also auch fleißig nach wie vor seine Kolumnen geschrieben, obwohl er wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte, die allerdings dann auch schon stark vom Morphiumkonsum geprägt waren. Also man wusste nicht mehr so richtig, was er eigentlich sagen wollte. Aber der Wiener Kurier mit seinem Sportchef hat den so geschätzt, dass die dann seine Kolumnen genommen haben, haben die abholen lassen und haben sie auch gedruckt und haben nur eine einzige Ausgabe gedruckt, nur für ihn, dass er das Gefühl hatte, dass er immer noch Teil vom Ganzen war.
Ach, der hat...
Er hat eine eigene Zeitung quasi gekriegt, nur mit seiner Kolumne.
Weil sie ihn schützen wollten, weil er nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war.
Haben sie quasi das, was er geschrieben hat, haben sie dann so abgedruckt und dann hat er die Zeitung gekriegt und da stand dann Heribert Meisel.
Das ist wie das Leben der anderen eigentlich.
Genau, ja. Und das haben sie quasi für ihren großen Meisel gemacht und das habe ich, als ich das jetzt gelesen habe, das hat mich total ergriffen.
Ja, auch gerührt eigentlich. Das ist ja eine Wertschätzung, die ich dann wiederum schön finde eigentlich.
Und einer seiner fleißigsten Schüler und gelehrigsten Schüler ist ja der Edi Finger gewesen.
Der Finger-Edi?
Ja, und jetzt kommen wir dann zum großen Glück von 1978, ein großes Glück für die Österreicher natürlich, die es ja dann geschafft haben, die Deutschen quasi in der Zwischenrunde im letzten Spiel mit 3:2 zu besiegen. Und ja, ich musste sie mitbringen, Sven,
es geht ja nicht anders. Also bitte, liebe Leute, in Tu Felix Austria, wirklich glückliche Österreicher.
Es gibt Beifall, da kommt Kranke vorbei, diesmal ist daneben, die Wacker, in dem Strafraum, in seinem Schuss, da, 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 im der Nachricht. Danke, schießt ein. 3-2 für Österreich. Meine Damen und Herren, wir fordern um den Hals. Der Kollege Eppel,
ja,
der Diplom-Ingenieur Bosch, wir bussen uns ab. 3-2 für Österreich. Doch ein großartiges Tor unseres Kranken. Er hat alles überspült, meine Damen und Herren. Und warten Sie noch ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen.
Das
also das muss miterlebt haben.
Ja. Der Oberstudienrat Hupe, was sagt der denn? Ja. Der Geheimrat.
Ja, es ist einfach toll, oder? Ja. Dass er, ich meine, die waren natürlich immer ein kleines Team und der eine hat irgendwie die Leitung aufgebaut. Das war der Diplom-Ingenieur, der hat dann dafür gesorgt, dass das Kabel, das durch den Atlantik durchführte, auch gefunden wurde und so, ne? Aber das ist schon ganz große Fabulierkunst gewesen.
Fußball ist immer schon auch Unterhaltung gewesen. Ich finde, wir sezieren den Fußball manchmal viel zu sehr und gucken gar nicht auf das Unterhaltsame, sondern nur auf Fehler und auf das, was jetzt gerade funktioniert oder eben auch nicht, auch in der Reportage.
Übrigens hat der Edi Finger zusammen mit seinen Sportjournalisten-Kollegen vor der WM 1978 selbstverständlich...
Lass mich was raten, gesungen?
Richtig.
Nein! Aber ehrlich, ich finde, die machen das besser als die Deutschen.
Ja, weil sie halt musikalisch sind.
Die sind irgendwie, die lernen das auf der Hütten, da hat einer eben die Gitarre dabei und da wird gesungen. Ja? Ja. Die haben gesungen, ich meine, die waren mal wieder bei der WM dabei.
Die waren mal wieder dabei, zum ersten Mal nach 20 Jahren.
58 das letzte Mal, ja. Da sind sie nur 15. geworden, ne? Bei der WM.
Das von 12.
Habe ich doch eben gelesen.
Ja, stimmt, ja.
Stimmt.
Ja,
ich wollte, verunsichert mich. Ja,
das weiß ich.
Nein, Österreich war richtig schlecht und dann waren sie super lange nicht dabei, aber dann waren sie wieder dabei.
So, sind die 70er Jahre?
Bonnie M in den Charts.
Genau.
Oder? Hört man.
Ja.
Ja, bitte, sing doch mal, Jungs.
Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Ihnen präsentieren zu dürfen, die österreichischen Sportreporter.
Grüß euch, wir sind aus Österreich. Wir sind wieder mit dabei. Grüß euch, wir sind aus Österreich. Der geht, der ist uns einerlei.
Ich rufe mal den Kraus an.
Ja, mach mal.
Hallo.
Bernd, warte mal, hier hörst du gerade ein paar Österreicher singen. Sekunde.
Ja, jetzt gerade nicht, aber die kommen gleich.
Ah, die waren schon da, die österreichischen Reporter 78, ne? Ja. Bernd, ich grüße dich.
Ich grüße dich, Sven. Hallo, Burkhard.
Hallo, Bernd, grüß dich.
Bernd Kraus, ich meine, ein Junge aus Dortmund, der auszog in die weite Welt nach Österreich, um da Nationalspieler zu werden. Und man muss sagen, mein lieber Bernd, zu brillieren in seinem ersten Länderspiel gegen Deutschland. Und dann bist du viele Jahre bei Rapid Wien gewesen. Wir rufen noch ein bisschen zu spät an. Es ist eine große Liebeserklärung an Österreich und den österreichischen Fußball. Wir haben schon über so vieles gesprochen und sind froh, dass du dabei bist. Hör mal, musstest du da eigentlich, als es bei dir losging in der Nationalmannschaft und bei Rapid Wien, musstest du da singen? Weil wir haben das festgestellt, dass die Österreicher gerne singen, Burkhard, ne?
Das stimmt. Also die Spieler singen gerne, die Reporter singen gerne, die Fans singen gerne. Es wird unglaublich viel gesungen.
Das hört gar nicht auf.
Ja. Vor allen Dingen auf Weihnachtsfeiern.
Aber das ist mir und der Mannschaft Gott sei Dank erspart geblieben.
Aber ich habe gehört, Bernd, dass auf der Weihnachtsfeier von Rapid Wien, ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht heute, dass da auch die Spieler regelmäßig auf die Bühne gekommen sind, um zu singen. War das bei euch nicht so?
Nee, bei uns, wir hatten damals noch gar keine Weihnachtsfeier.
Ja, das noch nicht mal Weihnachten wahrscheinlich, ne?
Ja doch, Weihnachten hatten wir schon, aber wir hatten auch nicht so die Räumlichkeiten, wie es heute ist. Ne? Also ich muss mal ein bisschen ausholen. Ich bin als 77 nach Wien gegangen. Als 20-Jähriger, ja, war eine sehr, sehr schwere Zeit am Anfang. Nichts verstanden, kein Wort verstanden, wenn die in ihren Dialekt verfielen.
Ich muss vielleicht kurz sagen, mein lieber Bernd, du bist gebürtig aus Dortmund und hast beim SV Schüren das Kicken erstmal gelernt, 5 Jahre da gespielt, dann beim BVB von 76 bis 77 und dann bist du zu Rapid Wien gegangen und hast da zwischen 77 und 83 191 Spiele gemacht, 18 Tore und danach ging es für dich nach Gladbach und du bist ja ein sehr, sehr erfolgreicher Fußballer gewesen und auch ein Trainer. Und ja, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie ist das für einen Dortmunder im Trikot von Österreich? Wie kam das überhaupt zustande, dass du für Österreich spielen durftest?
Ja, ich bin zunächst einmal als Stürmer nach Österreich verpflichtet worden und wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, am Anfang war es sehr, sehr schwer. Dann bin ich von einem Trainer, ja, der hat dann gesehen, dass ich im Training wohl viele Zweikämpfe gewann und dann zurück als rechter Verteidiger umgeschult worden, weil ich dann auch da meine Offensivqualitäten einsetzen konnte. Und dann hat der damalige Robert Sara, hieß der rechte Verteidiger der österreichischen Nationalmannschaft, der hatte aufgehört. Und dann haben alle gesagt, ja, da wäre einer in der Liga, der könnte ihn ersetzen, aber der hat ein Problem, der ist Deutscher. Und dann ist der österreichische Fußballverband an mich herangetreten oder über den Verein. Und dann hat es geheißen, ob ich mir das vorstellen könnte, in der Nationalmannschaft zu spielen. Da habe ich gesagt, ja, weil das immer mein Traum war, wieder zurück in die Bundesliga zu kommen. Und dann habe ich gedacht, das geht eigentlich nur, wenn man international spielt. Mhm. Bin dann Österreicher geworden und habe dann leider in meinem ersten Länderspiel ist mein einziges Eigentor unterlaufen. Gut, ein abgefälschter Schuss, aber war halt ein Eigentor. Und das ausgerechnet gegen Deutschland. Da war ich dann erstmal Staatsfeind Nummer 1, ist ja klar.
Du, deine
so,
frühen,
den haben wir auch noch gebraucht, den Piefke und so.
Piefke, so nennt man die Deutschen in Österreich, so ne? Mit was musstest du denn da in deinen Wiener Jahren kämpfen? Und hast du in den 6 Jahren auch diesen Schmäh für dich entdeckt? Es gibt ja diesen besonderen Humor, die besondere Sicht auf das Leben. Wie würdest du sagen, wie ist das in Österreich? Was hast du da kennengelernt?
Gott sei Dank habe ich nicht mit den Großkopfhatten zu tun gehabt, sondern eigentlich nur mit Sportlern, weil so es gibt ja, die Wiener sind ja nicht gut gelitten so in ganz Österreich, weil die meinen teilweise, sie wären was Besseres oder so. Und aber mit den Leuten habe ich Gott sei Dank nichts zu tun gehabt. Sondern da man ja im Sportbereich war und nur mit den Sportlern unter sich war, war es alles ein bisschen einfacher. Natürlich, der Schmäh, wie man so schön sagt, der rennt heute noch. Ich bin ja im Legendenclub von Rapid Wien. Ich kriege jedes Jahr meine Jahreskarte zugeschickt. Und hin und wieder bin ich auch dort bei Spielen. Und dann rennt natürlich der Schmäh. Und der Gründer dieses Legendenclubs, das war ein ehemaliger Torwart, der mit mir gespielt hat, der sagt dann natürlich auch immer, da ist der Piefke wieder. Dem haben wir erstmal das Fußballspielen beigebracht und so. Und so läuft das dann halt. Also,
naja gut, ich meine, Österreich hat ja 78, da warst du ein Jahr da, auch 3-2 gegen Deutschland gewonnen. Also da kann ich mir vorstellen, war das für dich ein emotionales Spießrutenlaufen da in der österreichischen Liga als Deutscher, ne?
Ja, natürlich. Das war ja auch, ich habe ja den umgekehrten Weg gewählt, weil die ganzen, viele Österreicher war immer das Ziel, dass sie in die deutsche Bundesliga kommen, ist ja heute auch noch so. Und viele haben es ja auch geschafft. Und wie gesagt, ich bin als junger Spieler den anderen Weg gegangen. Der war nicht ganz so einfach, habe ich am Anfang schon gesagt, aber ja, da hat man halt auch Durchsetzungsvermögen gelernt und ich kann mich einfach eigentlich nur an schöne Sachen erinnern. Wir haben dann eine super Gemeinschaft gehabt. Ich habe mit Hans Krankel gespielt, der auch 78 Deutschland abgeschossen hat und das war ein großartiger Spieler. Dann habe ich mit dem Antonin Panenka, den Panenka-Elfmeter, den kennt man ja heute noch, gespielt und habe damals zum Tonda gesagt, als er verpflichtet wurde. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Tonda, wie kannst du so einen entscheidenden Elfmeter um die Europameisterschaft, wie kannst du den lupfen? Was hat der denn? Was will Torwart? Torwart muss ich werfen. Das war einfach. Das war ein grandioser Spieler, ein grandioser Mensch, oder ist er? Mhm. Das ist einfach toll, mit solchen Leuten einmal gespielt zu haben und die auch nie vergessen haben, wo sie herkommen. Ne? Und das ist halt das Wichtigste.
Du sag mal, bei Rapid Wien, das ist ja nicht irgendein Verein in Österreich. Kann man sagen, dass Rapid sowas wie das Schalke 04 von Österreich ist?
Ja, Schalke oder Dortmund. Das war immer der Arbeiterverein, so wie ich das aus dem Ruhrgebiet auch gekannt habe. Das ist ja heute auch alles anders. Aber damals war ja auch so im Ruhrgebiet, ich weiß ja noch von meiner Verwandtschaft und alles, fleißige Arbeiter, die sich nie was erlaubt haben, aber die haben sich dann erlaubt, die wollten mal zum Fußballspiel gehen. Und so war es bei Rapid Wien eigentlich auch. Und deswegen ist auch die Fangemeinde in Wien immer die größte gewesen, bei Rapid Wien.
Du hast ja
alles nicht in den Verhältnissen, wie es in Deutschland ist. Aber ja, man hat immer schon sehr viele Fans gehabt für österreichische Verhältnisse. Ist auch ein sehr beliebter Club, wie gesagt, ist ein Arbeiterverein gewesen.
Ja. Wenn ich nach Wien komme, muss es immer diese Wurst sein, wo Käse drin ist, wo der Käse rausläuft aus der Wurst. Boah. Am Stephansdom. Was ist das? Ist so, Burkhard. Dann, ach, komm, ich, ja, das war so, ich habe da Party gemacht und dann am nächsten Morgen brauchst du irgendwas, was dich wieder in den Tag reinbringt.
Hast du keine salzige Leber?
Ne, ja, das kenne ich auch.
Das kennst du, ne?
Die sind auch ein bisschen morgens früh auf. Die sind auch, wenn man mal abends ein bisschen länger unterwegs ist. Ja. Also morgens um
5 Uhr. Das hat mich gerettet da am Stephansdom, muss ich echt sagen. Was ist denn dein erster Ort, den du in Wien aufsuchst?
Mein erster Ort ist erstmal da, wo ich ein vernünftiges Wiener Schnitzel bekomme. Das ist immer das erste.
Tellergroß. Tellergroß mit Kartoffelsalat.
Ja, oder Mayonnaise-Salat. Oh. Das ist ja auch Kartoffelsalat mit Mayonnaise.
Ja, okay, also das ist ja jetzt erstmal kulinarisch. Aber gibt es einen Ort, wo du sagst, da fahre ich sofort hin, da muss ich irgendwie erstmal Hallo sagen?
Ja, das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, weil ich auch manchmal ein bisschen außerhalb von Wien dann wohne, weil da ein Freund von mir wohnt in Mödling. Das ist ja in der Nähe von Admira Wacker, das Stadion. Und ich bin eigentlich als sein Konkurrent 1977 gekommen, weil er die gleiche Position spielte und wir sind trotzdem seitdem befreundet. Mhm. Ist auch nicht normales Geschäft, aber das ist halt so. Und dann bin ich halt manchmal, dann holt er mich ab und dann bin ich halt in Mödling, bin ich nicht direkt in Wien drin. Ne?
Burkhard, mich erinnert das mit dem Wiener Schnitzel an Armin Lehmann. Mit dem habe ich dich mal besucht bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft in Wien. Wir sind zu einem Spiel gegangen und haben ein Wiener Schnitzel gegessen. Das war so fantastisch und haben das Eishockeyspiel geguckt und sind danach wieder zu diesem Restaurant und haben das zweite Wiener Schnitzel an dem Tag mit diesem Gurkensalat gegessen. Das ist ein Traum. Das können sie wirklich gut. Du, Bernd, du hast natürlich mit so vielen fantastischen Spielern da gespielt. Du hast jetzt den Krankl schon genannt. Du warst in der österreichischen Nationalmannschaft. Und wenn ich an Österreich und den Fußball denke, kommt bei mir immer der Name Bruno Petzai. Ich habe mich das gefragt. Burkhard und ich haben dieses Thema so für uns gefunden mit Österreich. Und ich denke sofort an Happel, an Petzai und an Rapid Wien. Das ist ehrlich gesagt, und natürlich Cordoba und so. Aber das sind so, und dann habe ich mich so ein bisschen mit Bruno Petzai auseinandergesetzt, der Name, die Eltern kommen ja aus Südtirol, deswegen erklärt sich mir der Name. Ich fand, der sah überragend aus mit seinen dunklen Locken. Er war ein Hühne, 1,88 Meter, Libero, Vorstopper, super, was auch immer.
Typ, war ein super Typ.
In Frankfurt.
Aber der hat natürlich nie bei Rapid Wien gespielt.
Nein, der war vor allem in Tirol zu Hause.
Ja, Wacker Innsbruck
und später dann Tirol. Aber er war in Deutschland dann in Frankfurt und in Bremen. Und das Interessante an ihm ist ja, dass er mit Eintracht Frankfurt im Europapokal gegen die Gladbacher mit der Auswärtstorregelung gewonnen hat im UEFA-Pokalfinale und dann davor mit Wacker Innsbruck gegen Mönchengladbach wegen der Auswärtstorregelung rausgeflogen ist.
Da kann ich mich noch dran erinnern an das Spiel gegen Mönchengladbach, weil ich war irgendwo immer irgendwo so ein bisschen Borussia Mönchengladbach-Fan. Und dann kann ich mich noch dran erinnern, habe ich das damals auch gesehen, das Spiel in Innsbruck. Boah, die haben eine super Truppe gehabt und Bruno, der war einfach der Fels in der Brandung. Wie gesagt, er war menschlich ein toller Typ, ist leider viel zu früh verstorben. Ich habe vor einigen Jahren, als ich Trainer in Österreich war, ein Interview mit der Tochter geführt. Die arbeitet für Sky Österreich. Und da habe ich auch noch so viel über ihren Papa gesprochen. Und also Bruno war menschlich toll, klasse Spieler. Also da kriege ich noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass der auch leider schon verstorben ist. Ne?
Der Beckenbauer vom Bodensee, wie man ihn nannte. Ja? Ja, oder den harten Vorarlberger Hund. Gehen wir mal auf den Platz. Und wir müssen natürlich nach Gijón, das weißt du, mein lieber Bernd, weil da gab es ja dieses eine Spiel, das 1-0 endete, Burkhard. Wir haben es beide gesehen. Ich war 10 Jahre alt, es war meine erste wichtige WM. Ich freute mich natürlich.
Du meinst, als es da rauf und runter ging, ne?
Ja, es ging
mit offenem Visier.
Da ist der Dortmunder, ne?
Mit offenem Visier und Badehosen.
Ja.
Ja, ich meinte rauf und runter auf der Tribüne.
Ein Wahnsinnskick für
die Algerier mit den Scheinen
mit den Pesoscheinen winken. Ja, war einfach eine ungünstige Ansetzung, Algerien vorher gegen Chile spielen zu lassen, sodass alle wussten, wie das Spiel ausgehen
muss. Aber dafür bin ich doch mitverantwortlich, dass seitdem alles zeitgleich sein muss.
Ja, das stimmt. Also direkt oder ich meine, ihr habt euch das ja nicht vorher vorgenommen, oder?
Nein, es war einfach die Konstellation, dass Deutschland vorher gegen Algerien verlor. Das war das Problem. Mhm.
Ja, das stimmt.
Und dann war die Konstellation so, wenn Deutschland, also uns Österreich 2-0 schlägt, hätten wir nach Hause gemusst. Hätten wir 1-1 gespielt, wäre Deutschland nach Hause gefahren. Also hat sich im Laufe des Spiels dann halt dieses Spiel entwickelt. Immer, ey, Moment, wenn ich jetzt einen Fehler mache, fliegen wir nach Hause. Und die haben da genauso gedacht. Und dann hat sich halt dieses Spiel so entwickelt, ne?
Der Krankel hat's ja auch gesagt nach dem Spiel.
Sie haben dann 1-0 gewonnen. Es war ein Geschiebe, es war fürchterlich, es war schier. Aber glaubt's mir eins, wenn ich in der 109. Minute, in der 88., in der 90. Ja. oder in der 92. im Ballen gekriegt hätte, in den Strafraum, ich hätte schon das Goal gemacht. Und Deutschland wäre wieder nach Hause gefahren. Das könnt's mir glauben.
Ich glaub's.
Ja, aber dafür, ja, hätte, dafür hätte der Ball da erstmal hinkommen müssen.
Bernd, aber ne? Ja, wollte gerade sagen, die Gefahr war ja nie, die war ja nie gegeben.
Stimmt das eigentlich, dass der Breitner, ich meine, Deutschland hat ja, glaube ich, in der 11. oder 12. Minute das Tor durch Rubesch gemacht, dass der Breitner zwischendurch zu euch gekommen ist und gesagt hat, jetzt seid's mal vorsichtig, weil der irgendwie der Prohaska fing dann ab und zu an, irgendwie so ein wildes Solo zu starten und der Breitner kam dann zu euch und hat gesagt, jetzt mal vorsichtig, Freunde, wir sind doch beide weiter?
Ja, das weiß ich nicht, da war ich vielleicht so weit hinten, also das habe ich nicht mitgekriegt.
So, das wüsste ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Ich weiß nur, dass zwei das wohl nicht so kapiert haben, ein bisschen vorsichtig zu sein. Das war der Hans-Peter Briegel und der Walter Schachtner. Die sind dann noch auf der Seite immer rauf und runter marschiert.
Der Schokoschachtner.
Der Schokoschachtner. Aber der weißt Schoko, du, das, ja. Deshalb lieben wir auch Österreich, weil es einfach Spieler gibt, die als Spitznamen Schoko hatten oder Schneckerl, weißt du?
Ja, das war. Aber nochmal, das waren auch alles tolle Spieler. Ne? Mhm. Wir haben eigentlich, das waren ja in der Stammmannschaft, glaube ich, 7 oder 8 Legionäre. Alles andere kam ja so wie ich dann von Rapid Wien oder Austria Wien. Das war einfach eine richtig gute Mannschaft. Nur, wir hatten Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen, Regeneration kannten die sowieso alle früher nicht. Und wenn wir dann bei 35 Grad und über 90% Luftfeuchtigkeit gespielt haben und nächsten Tag kriegst du wieder Feuer, da hast du dir gedacht, was ist denn jetzt los? Der Körper, irgendwo macht er auch nicht mehr mit. Also wir hätten mit der Mannschaft viel mehr erreichen müssen. Da bleibe ich auch bei.
Ja, das war eine Hochphase des österreichischen Fußballs und es gab auch die anderen Phasen. Aber weißt du, was ich für einen Eindruck gewinne? Wir machen ja heute Tu Felix Austria. Das ist der Titel unserer Ausgabe. Das wirst du kennen, du glückliches Österreich. Mhm. Das fast egal, was passiert in Österreich, es geht irgendwie immer weiter und man verliert seinen Humor nicht. Wenn wir ein paar Jahre weitergehen, du erinnerst dich vielleicht an den 12. September 1990. Man konnte ja kaum glauben, was da passiert in Tórshavn, als die Färöerinseln gegen Österreich gespielt haben. Da sind die ja völlig durchgedreht, die Reporter auf den Inseln. Ich glaube, der freut sich gerade. Ja, das war das.
Ich war begeistert, ja.
Das war das 1-0 der Färöerinseln gegen Österreich. Die Bilanz ist so, dass sie nur 4-mal gewonnen haben. Es gab sogar noch ein Unentschieden in einer WM-Qualifikation gegen die Färöerinseln und dann eben diese Niederlage. Und Toni Polster hatte vorher getippt, dass Österreich mit 10-0 gewinnt. Es wurde die 0-1 Niederlage. Man kann sagen, es ist total peinlich. Die Welt hat gelacht. Aber ich habe den Eindruck, die Österreicher parieren auch so etwas mit einer Nonchalance, einer Eleganz.
Ja, das kann ich so als Spieler nicht bestätigen, weil wir haben immer mächtig Feuer gekriegt, ne, was wir für Mist gespielt hätten und richtig, ja, auch manchmal böse schon. Mhm. Also das war gut, dann war das auch vielleicht nach 2-3 Tagen wieder weg, aber ich sag mal, die Berichterstattung, die war äußerst kritisch. Oh. Also zu meiner Zeit, als ich da war. Ne? Äußerst, äußerst kritisch.
Bernd? Da bringst du jetzt eine etwas triste Farbe in unsere Lobhudelei rund um Österreich. Aber bitte, das ist ja dann auch wichtig für ein umfassendes Bild, mein lieber Burkhard, dass wir von Österreich gewinnen wollen am Ende dieser Folge.
Ja.
Vielleicht haben sie mich auch auf dem Kicker gehabt oder ich habe keine Ahnung, aber das war nie irgendwie jetzt, das macht nichts, Jungs, und das geht weiter. Das war zu meiner Zeit anders.
Ja gut, aber du hast ja auch ein dickes Fell gehabt dann, dass du dir aus Dortmund qua Natur mitgebracht hast und wurdest dann später heiß und inniglich geliebt in Gladbach, egal ob als Spieler oder als Trainer.
Da habe ich übrigens meine Karriere als Radioreporter begonnen in Mönchengladbach.
Ja?
Ja, bei Radio 90.1, und da sind wir uns auch ein paar Mal über den Weg gelaufen, Bernd, du wirst das nicht mehr wissen. Ja, ich war der.
Doch, aber so natürlich so genau nicht mehr.
Klar. Das ist der gut aussehende junge Mann
mit der Brille. Das war Mitte der 90er Jahre, das war so um Ostern rum, da war ich ein paar Wochen in Mönchengladbach beim Lokalsender und habe mich da ausbeuten lassen. Das war unfassbar. Nach 3 Monaten habe ich die
Trocken. Du hast aber Geld bekommen.
Ich weiß es, ich glaube ja, aber es war unfassbar. Und das Schönste waren tatsächlich in jede Woche die Pressekonferenzen in Mönchengladbach, die quasi aber noch so ein Mittagessen mündeten und dann saßen wir in diesem kleinen Presseraum da am Bückelbergstadion und haben uns völlig normal unterhalten und ich habe das total genossen, weil das so, Ja, weil es einfach so ist, es war halt einfach so zu fühlen, worum es ging. Und das fand ich ganz toll. Und wenn ich mir überlege, wie es heute ist, dann ist es eben nicht mehr so.
Ich fand das immer großartig. Wir saßen ja nur da mit ein paar Leuten dann immer und dann, dass man einfach dann auch so normal gesprochen hat. Ich sag mal, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Ne?
Ja, du hattest immer die schönen Reusch-Trainingsanzüge an mit den großzügigen Schriftzügen. Daran erinnere ich mich noch.
Ja, und da gibt es einen Reporter, den ich persönlich gut kenne. Hoffi, ja. Peter Hoff, der hat dann, ich sag immer, pass auf, ich tu deine Sachen da und stell mir bitte keine Fragen. Weil du für deine Kirchenzeitung, die liest eh keiner. So, der hat immer so das Stadtblatt, was immer donnerstags oder so kam. Hat immer gemacht. Und da konntest du auch so noch mit den Leuten reden. Ne? Das geht ja alles heute
nicht mehr. Nee, das geht nicht mehr.
Das nee, heute wäre das ja Media-Shaming, würde man das, glaube ich, nennen. Ne? Wenn man du mit deinem Kirchenblatt wäre Media-Shaming.
Aber Burkhard, ja. Wo du sagst, Radio 91, die haben dich ausgebeutet. Aber hier hat der Armin Lehmann seinen Start gehabt.
Ja, das stimmt. Der hat da seinen Start gehabt. Und danach kam dann Otto Krause, der auch ein großer Reporter gewesen. Ja, den Otto kennst du auch noch, ne?
Ja. Jungs, sollen wir jetzt gleich die Elf vom Niederrhein hier singen? Apropos, singen. Die Österreicher haben immer wieder gesungen und das hat der Bernd gesagt, dass er nicht singen musste in seiner Zeit in Österreich. Das wundert mich, Burkhard, weil es war wirklich eine Ausgabe im Dreivierteltakt mit dir, ne? Mhm.
Ich muss jetzt hier mal kurz meine Unterlagen.
Wir haben ein Lied vor der WM aufgenommen.
Ja? 82 oder was?
Nein. Also, als wir zur WM fuhren. Die Nationalmannschaft. Und dann haben wir das Lied hieß, wir können Weltmeister werden.
Kannst du es mal singen?
Das war dann so, das Lied war klasse. Und als wir zurückkamen, hätten uns am liebsten alle durch eine Gasse geprügelt mit dem Baseballschläger nach diesem grandiosen Spiel gegen Deutschland.
Ja, aber ich meine, grundsätzlich finde ich ja, dass der Österreicher irgendwie dann auch eine zuverlässige Annäherung zur Musik wahrscheinlich in der DNA hat. Und tatsächlich ist es mittlerweile dann wohl so bei den Weihnachtsfeiern von Rapid Wien, dass da regelmäßig also auch die Spieler auf die Bühne müssen oder wollen wahrscheinlich. Und es tatsächlich auch Bundesligaspieler gibt, die heute beim 1. FC Köln spielen, die das auch bei Rapid schon hinter sich gebracht haben. Einer davon ist der Florian Kainz gewesen, der das zusammen mit Christopher Dibon gemacht hat. Und zwar 2015, glaube ich.
Die Fußball-Zukunft kehrt, Rekordmeister aus Hütteldorf. Das wird so bleiben, da kehren wir hin. Im Herz vom Fußball Österreich. Sind wir mit Göttern nicht so reich, die Stärken ist, wir halten zusammen. Weil wir ein grünes Blut haben. Die Bullen probieren es mit Gött, es ist das Herz, was ihnen erfüllt. Die Violetten wollen es probieren, wir lassen uns nicht untergrillen. Das ist so und wird abbleiben. Die Nummer
Das war echt der Kainz, oder was?
Das war der
Kainz. Gitarre
gespielt? Der hat selber auch Gitarre gespielt, genau. Und dann gibt's aber auch noch einen Mitschnitt von Louis Schaub, den dieser wahrscheinlich auch am liebsten, ich weiß nicht, löschen möchte?
Nee, weiß ich nicht, aber wir hören's uns mal an, Bernd, oder?
Jetzt bin ich gespannt. Ja. Zweite Strophe von Alle Jahre wieder. Meine Damen und Herren, unsere Nummer 10 hier ist Louis Schaub. Dann fange ich an, ich sag das jetzt. 1, 2, 3, 4.
Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus. Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.
Louis Schaub!
Jo! Ja. Ein super Fußballer ist das!
Und gesungen hat er auch, Bernd. Also das singende Fußballer ist immer spannend.
Gott sei Dank ist er Fußballer und verdient sein Geld damit, weil sonst wäre er verhungert. Aber diese Rapid-Weihnachtsfeiern habe ich leider bisher noch nicht mitgemacht. Ich habe zwar immer eine Einladung auch und das finde ich super, dass der ganze Verein, auch die Legenden eingeladen werden. Aber es ist immer die Jahreszeit, wo ich dann auch meistens in Urlaub bin. Das ist nur dieses Jahr, dass ich nicht in Urlaub bin, weil wir da in der Familie haben und deswegen kann ich das nicht. Deswegen habe ich auch leider nie an so einer Weihnachtsfeier teilgenommen.
Aber was nicht ist, kann ja wirklich noch werden.
Ich glaube, das könnte sich lohnen.
Ich kenne nur die Fußballer, mit denen ich gespielt habe und wenn man dann abends beim Heurigen saß, diese Lieder kenne ich, die Schrammeln und was weiß ich. Also da brauchten wir nicht selber singen.
Burkhard, hast du jetzt auch Lust?
Okay, nach ein paar Vierteln haben wir dann auch gesungen.
Es ist nämlich der Gespritzte, den man da trinkt im Heurigen. Ne? Ja. Der Weißwein mit ein bisschen Kohlensäure drin. Und dann,
ja, mit genau.
Ah, da habe ich schon.
Aber wir waren mehr für die puren Getränke.
Ja, Bernd, ich habe, und das ist vielleicht, finde ich total schön, ich habe jetzt unbändige Lust, mal wieder nach Wien zu fahren. Und wenn wir uns da über den Weg laufen würden, ich glaube, wir würden irgendeinen Heurigen abschließen. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Das glaube ich.
Da kannst du auch sicher von ausgehen.
Ja, Bernd, über deine 6 Jahre bei Rapid Wien und den österreichischen Fußball. Es war wunderbar, mit dir darüber zu sprechen und dass du uns da so Einblicke hast gewähren lassen. Vielen Dank.
Ja, nicht zu danken.
Bernd, vielen Dank und toi, toi, toi. Halt den Kopf schön über Wasser. Bleib gesund auch im neuen Jahr.
Ja, danke. Ihr auch. Und ich hab gerade extra den Jupp Heynckes stehen lassen, weil ich war kurz an der Bank und der Jupp war auch da. Und da sage ich, Jupp, ich muss nach Hause, ich kriege einen Anruf. Aber wenn ich gewusst hätte, dass er erst so spät anruft, hätte ich mich auch noch ein bisschen mit ihm unterhalten
können. Wir haben vorher uns...
So ist das Leben
manchmal. Ja, Österreich war so spannend. Vielleicht ist es auch nicht die letzte Ausgabe zum Thema Österreich. Dann grüß den Jupp.
Ja, ich sag mal vom Sportlichen her und so. Da waren ja damals oder heute auch nicht so viele Vereine, die damit wirtschaftlich mithalten können. Deswegen ist das Niveau nicht so da.
Nein.
Wir haben zu meiner Zeit ja 4-mal gegeneinander gespielt. Da waren ja nur da war eine 10er-Liga und deswegen hast du 4-mal gegeneinander, hast du auch 36 Spiele gehabt.
Ja,
da waren natürlich 4-mal die Derbys gegen Austria Wien. Da ging es dann immer um Meister oder nicht Meister, weißt du?
Ja, du bist ja wieder voll mittendrin. Dabei kannst du doch jetzt dich mit dem Jupp da einen Weiher setzen und Enten füttern. Aber irgendwie der Fußball lässt einen nicht los, Bernd, ne?
Nein, das ist halt so. Also ich habe auch, wie gesagt, sehr schöne Erinnerungen.
Ja, klar.
Ich habe natürlich, ich bin da hingekommen, wir haben einen polnischen Trainer gehabt, Fußball kannte der nicht. Wir sind nur vorm Frühstück gelaufen mit Medizinbällen, nach dem Frühstück und nachmittags auch nochmal. So. Da waren wir haben Kraft gehabt ohne Ende. Gott sei Dank haben sie den nach einem Monat oder nach 2 Monaten dann entlassen, weil wir kein Spiel gewannen. Und dann haben wir Fußball gespielt. Deswegen sage ich ja, da hast du früher Trainer gehabt, wenn du heute so mit einer Mannschaft trainierst oder die mit denen so sprichst, kommen die mit 3 Anwälten und 3 Beratern an.
So. Ja, stimmt.
Das ist nun mal so.
Ja. Ein direkter Zugang, haben wir auch gesagt im Podcast heute, auch ne, in dem Österreichischen, wie Sie sprechen, da ist auch was sehr Direktes, sehr Zupackendes absolut, drin. Ja. Bernd, ich gehe fest davon aus, dass wir uns nicht zum letzten Mal zum Thema Fußballgeschichte gehört haben. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall, wir freuen uns sehr und immer weiter, ne, Bernd. Bernd Kraus heute in Jogo Bonito. Ja, mach's gut.
Bis dann, tschüss.
Danke.
Ciao Bernd, ciao, ciao.
Ja Mensch, das ist ja cool, Bernd Kraus, oder?
Er ist wirklich jetzt ohne Quatsch, der war, also damals, als ich angefangen habe, ne, es war so ein unglaublich zugänglicher Typ, ich habe das wirklich genossen, mit dem zu arbeiten und ich war ja Frischling, ne, und er hatte überhaupt nichts ausgestrahlt, dass man irgendwie Berührungsängste haben musste und trotzdem hatte ich großen Respekt vor ihm. Mhm. Er war ja damals auch einer der Ersten, der mit der Viererkette angefangen hat in der Bundesliga als Trainer und so weiter, ne, und die Gladbacher damals mit Effenberg, total erfolgreich mit Heiko Herrlich, da mit Darlin und so.
Als gebürtiger Kölner erinnere ich mich auch an Kastenmeier, der aus 199 Metern Bodo Irgner mal einen reingewämst hat, der keine Mauer stellte. Mhm. Bernd Kraus, wie cool. Ich habe den auch mal getroffen in Einfachfußball, meinem Podcast, wo ich Leute dann einzeln spreche. Der ist ja in Gladbach immer noch da unterwegs, fährt mit dem Fahrrad dann zu so einem kleinen Café und setzt sich hin. Und es ist ein total normaler Mensch, ein normal Guy, der in den kleinen, einfachen Dingen sein Glück findet. Und das hört man, glaube ich.
Und der Jupp Heynckes,
der eben den Jupp am Geldautomaten trifft. Wie geil.
Oder ich meine, das ist doch das, wo du merkst, okay, das Leben ist immer noch da. Ne? Es ist nicht irgendwie, es ist nicht anders, nur weil du einfach mal auf dieser großen Bühne gestanden bist.
Nee, also klar, manchmal geht der Fußball Longline oder ist sehr griffig oder es gibt jetzt auf einmal einen Rebound oder so, aber Fußball ist auch anders. Nicht. Und deshalb haben wir Jogo Bonito. Das war die Folge zu Felix Austria. Ich bin ganz glücklich damit.
Was war das schön? Also was war das bitteschön für ein toller, wilder Ritt durch insgesamt 8 Jahrzehnte Fußball in Österreich. Und ich habe das Gefühl, ich habe ungefähr nur ein Drittel von dem erzählt, was ich mir angelesen habe. Ich habe mir große Bücher wieder bestellt in irgendwelchen Antiquariaten und so. Und ich habe noch viel, 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 viel mehr, Sven. Wir müssen das unbedingt nochmal machen. Wir müssen nur über das nächste Thema sprechen. Was willst du machen?
Habe
ich Vorschlagrecht oder hast du Vorschlagrecht?
Ich habe einen Titel. Ich habe meinen Jungs erzählt, was ich cool finden würde, weil es gab ja so viele Vierer und ich sag mal, sehr rustikale Spieler. Genau, wir haben
kein Mensch, kein Tier, die Nummer 4.
Und ich würde gerne zum Thema Knochenbrecher und Menschenfresser einen Podcast machen.
Boah, Splatter.
Der Splatter-Podcast in Sachen Fußball. Da fallen mir so viele Sachen ein. Nicht nur das Foul von Goycochea an Diego Armando Maradona, sondern irre Spiele.
Gegen Völler.
Es gibt so viele Schlachten im Fußball und wahnwitzige Geschichten. Und die will ich erzählen in Knochenbrecher und Menschenfresser.
Ich freue mich drauf.
Gefällt dir der Titel?
Ja, super. Super, ich habe sofort ganz viele Bilder, ich muss sofort anfangen.
Also, 2 Wochen Hausaufgaben, dann treffen wir uns hier wieder zum Frühstück. Was gibt's? Darf ich einen Wunsch äußern?
Ja.
Matt und Zwiebeln.
Wird gemacht.
Okay, also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, empfehlt uns gerne weiter. Wir haben Lust zu wachsen und brauchen das auch. Und in diesem Sinne wünschen wir euch kurze 2 Wochen, dann hören wir uns wieder. Mit herzlichen Dank von Burkhard Hupe
und von Sven Pister. Macht's gut.
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.